Hallo, mein Name ist Richard Blaha und das hier ist Powai Podcast oder was auch immer. In der zweiten Folge bin ich nicht alleine. Heute bin ich hier mit der wundervollen Ruth Herzberg. Hallo Ruth, willkommen zu der zweiten Folge Powai.
Ja, hallo.
Ja, hallo. Wie findest du eigentlich den Namen Powai? Ist ein bisschen bescheuert, oder?
Was ist auch die Intention dahinter?
Ich glaube auch, das ist Absicht. Ich sage dazu nichts. Ich bin da ganz neutral. Ich finde es super.
Ich weiß tatsächlich gar nicht, was man in so einem Podcast machen soll. Ich bin so unvorbereitet.
Das ist der Podcast.
Ach, das ist der Podcast.
Ja, das ist so. Wenn du dich mal vorbereitet hättest, dann wüsstest du es. Aber das hast du ja nicht, das brauchst du ja halt auch nicht, weil das eben auch Podcast ist. Die reden alle einfach irgendwie drauf los. Die kommen dann, die kommen dann in so einen Flow rein. Und das macht das so lebendig. Deswegen hören die Leute das gerne, glaube ich.
Na, ich weiß es nicht. Ich wollte ja mal was komplett anderes machen als alles andere. Deswegen habe ich mir keine Podcasts angehört.
Ja, aber du kannst ja nichts anders machen, wenn du gar nicht weißt, wie es ist.
Ja, deswegen dachte ich ja, dass es anders wird, weil ich ja nicht weiß, wie es ist. Aber vielleicht wird es ja nicht anders, weil es so ist, wie es ist.
Ich sehe gerade, dass du genau den Schreibtisch hast, den ich als Kind hatte, also meine Mutter hatte den.
Weißt du, was es für ein Schreibtisch ist?
Ich weiß, was es für ein Schreibtisch ist. Es ist Selma Nagic aus den 50ern, das DDR-Herstellung.
Das ist ein Tisch von Hellerau.
Hellerau, genau. Werkstätten Hellerau aus Dresden. Das ist eine Wertsache und das ist ein mega, und der ist auch wirklich schön. Der ist bestimmt, also ich würde jetzt nicht so viel Geld dafür ausgeben, für nichts, also für Möbelstücke, oder vielleicht doch, wenn ich es hätte, würde ich es ausgeben, weil ich den Schreibtisch gerne wieder hätte.
Ja. So, aber Ruth, wir sind jetzt eine virtuelle Lesebühne, eine Podcast-Lesebühne. Es gibt hier Lesetexte, es gibt hier Musik, es gibt Lesetexte und dann wieder Musik und zwischendurch wieder so ein bisschen Gequatsche. Dachte ich mal, die erste Folge war ein ziemliches Experiment. Wer sie gehört hat, weiß das. Und ich versuche das auch weiterhin irgendwie experimentell zu halten, so ein wenig wenigstens. Jetzt geht es los mit dem Podcast. Und zwar, jetzt kommt das Intro. Was auch immer. Das Intro ist ganz neu.
Das ist gut.
Das ist aber jetzt ganz anders als früher, oder?
Das ist meine innere Stimme. Also wenn du eine innere Stimme hast, die irgendwas dazu sagt, dann...
Vielleicht fällt mir noch eine ein, aber ich
na, die fällt dir ja nicht ein, die ist einfach...
Die ist ja einfach da.
Die ist einfach da. So, wenn nicht, dann werde ich, wenn meine innere Stimme auch dich kommentieren, ist ja auch okay.
Ist auch
weil
okay,
es muss ja auch irgendwas haben, weil ich weiß noch, ich habe mir den Podcast mit Christian Drosten angehört, aber das war ja sehr wissenschaftlich. Und das war der einzige Podcast, den ich bisher gehört habe. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, wie Podcasts überhaupt so sind. Aber du meintest ja, die Leute quatschen. Und ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch immer eine innere Stimme gibt. Oder irgendwelche Effekte wie... Wir sind hier eine Lesebühne. Und ich würde sagen, den ersten Text, den liest du auch als Gast, oder? Oder macht das?
Ja, na klar, als Gast. Also du fragst mich doch nicht, wie du es machen sollst. Du musst das wissen, aber...
Ich weiß es doch nicht. Ich habe doch noch nie einen Podcast gemacht. Doch, einen habe ich gemacht, aber den habe ich ja allein gemacht.
Stimmt.
Das ist jetzt eine ganz neue Erfahrung.
Ja, für mich ja auch. Also so mit Kopfhörer auf dem Ohr. Und
du könntest auch ohne Kopfhörer machen, aber ich glaube, es ist eigentlich cooler, ne? Man hört sich so viel besser, viel schöner, viel näher. Man kann seine Stimme auch so ein bisschen irgendwie so angleichen.
Ja, das könnte ich auch mal ausprobieren.
So, probier das mal, genau.
Das könnte ich auch mal ausprobieren.
Ja, genau.
Das geht, stimmt. Da musst du ja auch nicht so hoch sein, die Stimme.
Nee, man kann es ja ein bisschen höher machen.
Ja.
Man kann es auch viel höher machen.
Ja, kann man ja auch, ja, genau.
Da kann man ganz viele Sachen ausprobieren.
So, jetzt geht's aber los. Die Bühne gehört dir.
Ich lese was vor, das habe ich vorgestern geschrieben. Ist ganz neu. Einflüsse heißt das, die Überschrift. In dem Traum neulich war er plötzlich wieder da. Stieg vor dem Haus meines ehemaligen Schwiegervaters aus einem nagelneuen BMW SUV mit getönten Scheiben. Gibt es sowas? Er sah aus wie gehabt, sah mich böse an und wandte sich ab. Mir wurde erst kalt, dann schlecht. Und ich tat so, als sei nichts geschehen, als hätte ich ihn nicht gesehen, und ich folgte meinem Mann und den Kindern ins Haus, die Treppe hoch bis unters Dach, wo wir zerknüllte Klamotten in verkrümelte Rollkoffer und fleckige Rucksäcke stopften, weil wir am Abreisen waren. Und ich fühlte mich komplett gebrochen, als hätte mir jemand die Wirbelsäule zerschlagen. Und ich dachte wortwörtlich, ich bin hier mit Leuten, die nicht er sind, um mit ihnen an Orte zu fahren, an denen er nicht ist. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Und ich nuschelte eine Entschuldigung und ging und irgendwas mit, bin gleich wieder da. Und ich ging zu ihm nach unten. Er war gerade dabei, in sein Auto einzusteigen. Beinahe hätte ich ihn also verpasst, aber dem war nicht so. Er sah auf und ich stammelte es in die Lichtreflexe, welche die untergehende Sonne auf seine Brillengläser malte. Darf ich mitfahren? Und hasste mich dafür, denn wie konnte ich nur, nach allem, was vorgefallen war? Und was dachte ich mir dabei? Nichts. Und wohin sollte das führen? Ja, nirgendwohin. Er nickte nur und ich stieg auf der Beifahrerseite ein, natürlich mit komplett weichen Knien, dann der Schock. Sein Auto war bis knapp unters Dach mit schwarzen Müllsäcken voller Gras, Marihuana, Dope, Haschisch oder wie man das auch immer nennen mag, vollgestopft. Und es roch betäubend süßlich. Wir streckten uns flach nebeneinander auf den knisternden Müllsäcken aus und ich dachte, es stimmt, was die Leute sagen. Der ist ja wirklich total heruntergekommen. Ich sollte sofort aussteigen und zu meiner Familie zurückkehren. Aber ich tat es nicht. Aber er war jetzt auch ganz freundlich und entspannt und leckte einen schon halb abgerauchten, verknitterten Joint an, bevor er ihn anzündete. Nahm einen tiefen Zug und gab ihn mir dann. Ich zog natürlich dran und inhalierte, obwohl ich mit Kiffen eigentlich überhaupt nichts am Hut habe. Ich muss direkt jetzt was trinken, weil vom Kiffen kriegt man immer so einen trockenen Mund. Und ich fragte mit kläglicher Stimme und zu Recht deswegen meinen sofortigen Rauswurf befürchtend und gegen den Impuls ankämpfend jetzt einfach die Fresse zu halten und nicht schon wieder den Moment zu schrotten. Warum warst du so gemein zu mir? Und er warf mich dankenswerterweise nicht raus, sondern antwortete sofort, als hätte er sowieso mit der Frage gerechnet. Ich? Gemein? Was denn? Wie denn? Wo denn? Wann denn? Woraufhin ich irgendwas stotterte und er unterbrach mich und sagte, dass die Frau da unten nichts sei und dass mit der nichts laufen würde. Und klar ging es ihm nicht so gut da unten und überhaupt da unten. Was denn das für eine Formulierung wäre? Ich täte ja gerade so, als sei er auf einen anderen Planeten gezogen. Und ich nickte nur und dachte, ja, stimmt, ist ja gar nichts passiert. Ist doch eigentlich nie was Schlimmes zwischen uns vorgefallen. Außer, dass er sich besoffen mal im Ton vergriffen hat, als ich ihm nicht zu Willen sein wollte. Wegen meiner unnötigen Hysterie und meiner krankhaften Eifersucht und ich daraufhin wegen nichts Theater gemacht habe. Und ich inhalierte tief und atmete den Rauch aus und wurde mir seiner Anwesenheit und körperlichen Nähe bewusst und des feinen Schweißfilms auf seiner Haut und dass ich eigentlich alles an ihm gut fand und ich war again komplett verliebt und mein ganzes Inneres war geschmolzen und kochend heiße Lava und ich dachte nur, ich darf mich jetzt nicht bewegen, sonst schwappt das über und verbrenne ich damit die Müllsäcke und das Auto und ihn und mich. Ich brauchte ein paar Tage, um den Traum abzuschütteln und ich glaube, genau das ist Sucht. Dass man lieber sinnlos mit jemandem im Kreis fahren will, anstatt mit Leuten an Orte. Ich bin die Tage sehr weit spazieren gegangen und dann im Wedding gelandet und habe dort Mittag gegessen, also Döner. Und hinter den Getränkekisten war ein Kabuff mit einem Spielautomaten. Und da war einer die ganze Zeit am Spielen. Und so kann man sein Leben auch verbringen, im Kabuff hinter den Getränkekisten eines Dönerladens im Wedding. Und auf das Klimpern und Blinken heiß sein und auf sonst gar nichts. Und ich dachte, nein, ich will das eigentlich nicht mehr. Und darum habe ich dann alle meine Drogen ins Klo gekippt und ich schätze, ein paar Ratten werden eine gute Zeit damit gehabt haben. Das Ende.
Ja, sehr schön. Ich werde jetzt auch einen Text lesen und danach machen wir Musik. Und es gibt nur eigene Musik, also aus rechtshistorischen Gründen gibt es nur eigene Musik. Also wenn du eigene Musik hast, guck mal, da ist eine Gitarre, da ist eine Ukulele.
Ach ja, leider beherrsche ich kein Musikinstrument.
Umso lustiger kann es werden.
Ja, das wäre schön, wenn ich, nächstes Mal, da muss ich noch üben.
Ich habe auch überlegt, ob ich das mal ob ich mal auf der Gitarre auch auf den Lesebühnen mal was vorlese.
Demnächst im Kino, der Mann, der Gitarren liest.
Vorspiele.
Ja, das
weil ich lese ja nur und ich habe ja auch schon mit Spider und mit Arne gesprochen und so und die meinten, ja, okay.
Ja, das wäre super.
Da könntest du ja auch ein paar deiner eigenen Lieder, aber ich finde, ich singe halt nicht so gut.
Das ja, ist aber das war wirklich, darf ich das noch kurz erzählen, wenn du deinen Text raussuchst?
Ich habe den Text schon hier, aber du kannst es erzählen, ja.
Es war wirklich eine der Sternstunden meines Lebens, wirklich einer der Höhepunkte meines Lebens, als du auf meinem Geburtstag, auf meiner Geburtstagsparty, da kannten wir uns, glaube ich, drei, vier Monate oder Wochen oder so, war da eh total so, oh hier, Richard Blaha, der Typ, der den Song Volle Pulle Leben für Spreequell geschrieben hat, der ist jetzt auf meiner, der... Habe ich deine...
Mein Absorber.
Deinen Absorber geschrottet? Nein, gar nicht, nur angestoßen. Und
ja, ich habe, der ist nicht fest.
Jetzt habe ich wieder hingestellt, ist nichts passiert. Mein Gin steht noch. Nee, also das Richard Blaha, der
das
Typ...
Das bin ich.
Ja, das ist mein Gegenüber. Dass der Typ, der den Song für Spreequell, für Volle Pulle Leben, der den geschrieben hat, das war für mich so ein ganz prägendes Lied. Ich war wirklich viel im Kino und ich habe ja auch Film studiert und ich mochte wirklich, vom Film kam ja da immer Werbung früher. Ich mix dir gleich
noch
ein.
Mixst du mir ein?
Ja, ich mix dir ein. Und und ich habe das wirklich echt immer sehr gemocht, dieses Lied, weil man kennt ja auch so Werbesongs, viele auswendig, ne? Aber das war für mich wirklich bedeutsam. Der Werbespot war auch gut, das war auch wirklich so, das ist auch schon so, geflügeltes Wort geworden, sieht aus wie aus der Spreequell-Werbung, wenn Leute so im Trainingsanzug im Sommer auf der Kastanienallee laufen und irgendwie halt, weißt du, so eigentlich auch Bierchen oder whatever trinken, aber man hat dann so ein Spreequell-Werbungsgefühl.
Das Na, ist da freuen sich jetzt die Kunden von damals auf jeden Fall,
das zu hören. Sollen sie doch, ist mir doch, aber sollen sich ja alle so zusätzlich auch freuen. Und jedenfalls, ich habe mich gefreut, da, und dieses Spreequell-Lied und da überhaupt so mit dem Floß auf der Spree fahren oder alle so Berlin und irgendwie so Paul Kalkbrenner hören, oder? Das ist so Berlin, das ist so Spreequell. Also immer wenn man sowas erlebt, dann sagt man, dass da gerade wie in diesem Spreequell-Spot.
Ach so, du, ehrlich gesagt, das wusste ich nicht. Das ist wirklich so
also
eine...
Also für mich, also vielleicht nur in meiner Bubble oder so, vielleicht nur ich und zwei, drei Leute, aber für mich war das dann eben sehr, sehr, war das dann auch so ein Spreequell-Moment, dass der Typ, der den Spreequell-Song, dass der das auf meinem Geburtstag, auf der ersten Geburtstagsparty, die ich selbst überhaupt organisiert habe und die so eine Party war, wie ich immer dachte, wie eine Party halt sein soll. Also dass die Wohnung komplett voll ist, dass alle total breit sind, dass alle richtig Spaß haben und dass es wirklich richtig lang geht und dass einfach das nicht zu leer ist und dass wirklich die Wohnung so voll ist, dass die Polizei halt auch kommt und dass halt alles, also dass alles so passiert wie, und dass man nicht so da sitzt, oh, ich wollte so eine Party machen, dann kommen zu wenig Leute und dann vertrocknen so die Käsestückchen da. Von deinem Buffet irgendwie und kommen zu wenig Leute. Ne? Das ist ja der Albtraum. Aber und ich hatte eben das Gegenteil, ich hatte einen Traum von Party und dann halt noch du, den ich ja gerade kennengelernt habe. Vorher hast du noch Klavier gespielt, war auch total super, aber das war für mich, das war schon morgens, glaube ich. Aber das war für
das
mich
weiß
eine.
Weiß ich gar nicht mehr. Da waren wir bis morgens früh auf der Party.
Ja,
auf jeden
das
Fall.
War für mich wirklich eine der Sternstunden meines Lebens. Ja, das ist einfach ein Hit. Ne? Aber ich kann auch verstehen, dass vielleicht findest du es gar nicht so geil. Ich kenne auch mal, wenn Leute so...
Ich finde, ich habe schon bessere Sachen gemacht, ja, aber natürlich. Alle kennen nur das.
Das war halt nur für mich eine Sternstunde. Ich habe ja auch nicht gesagt, das ist das Geilste, was du hier gemacht hast.
Ich werde jetzt einen Text vorlesen, denn wir sind ja eine virtuelle Lesebühne. Ich habe gar kein Schlusslied, fällt mir gerade ein. Irgendwie hat auch jede Lesebühne ein Schlusslied, ne? So fast jede.
Ja, aber es muss auch nicht. Also es ist deine Entscheidung.
Also das hier soll keine Konkurrenz zu den Lesebühnen sein und das wird niemals eine Konkurrenz auch sein können. Dieser Podcast soll einfach nur Menschen, das Publikum, dazu animieren, auch zu den Lesebühnen zu kommen. Also in live, in echt, ins Theater, in die Clubs, in Spielunken, in Spätis, in Bars, Jazzkeller, Dächer, Punkschuppen, wo es eben Lesebühnen gibt. Das hier ist die zweite Folge, die erste Folge, dazu kommen wir noch. Warum ist das die zweite Folge? Tja, ja, diejenigen, die die erste kennen, wissen, warum das hier die zweite Folge ist. Diejenigen, die denken, das hier wäre die erste Folge, ja, das stimmt, es ist die erste Folge im Internet. Aber es gibt noch eine erste Folge, die es nicht im Internet gibt. Und die gibt es nur zu kaufen und nur bei Lesebühnenauftritten. Also, ihr werdet schon sehen, Publikum kommt vorbei. Sind ganz tolle Leute immer dabei. Ich habe jetzt auch einen Text geschrieben und zwar, ich fange jetzt mal mit dem hier an, weil Ruth vorhin gemeint hatte, den würde sie auch gerne hören, weil ich ihr davon schon erzählt hatte. Ich habe den erst heute fertig geschrieben. Okay, und zwar, es geht darum, ich habe letztens eine Freundin von mir getroffen, hier draußen auf der Straße vom Späti, und sie meinte zu mir so irgendwie, ich wäre doch ein Hypochonder. Meine Ex-Freundin meinte auch immer, ich wäre ein Hypochonder. Meine jetzige Freundin hat irgendwann auch mal gesagt, ich wäre ein Hypochonder. Mein Vater hat mir mal gesagt, ich wäre ein Hypochonder, und meine Mutter hat das wahrscheinlich auch irgendwann gesagt. Irgendwie sagt es jeder, und ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, wieso sagen das immer eigentlich alle? Ich fühle mich ja gar nicht wie ein Hypochonder. Der Text heißt Der eingebildete Gesunde. Manche meiner Mitmenschen scheinen zu glauben, Molière wäre in die Zukunft gereist und hätte mich als Vorlage für sein letztes Werk genommen. Ich gebe zu, ich bin etwas wehleidig, aber nur etwas mehr als jeder andere normale Mann. Immerhin weiß ich so, dass ich meinen Körper intensiv spüre, was bei den eingebildeten Gesunden nicht der Fall zu sein scheint. Warum bezeichnen die mich überhaupt als Hypochonder? Also, wenn ich mir zum Beispiel ein Grippevirus einfange, lege ich mich ins Bett und schlafe 3 Tage lang durch. Meine Medizin ist dann Hühnerbrühe, Ingwer und Salbei. So bin ich nach 3 Tagen wieder fit. Ich empfinde es als normal, etwas zu unternehmen, wenn sich der Körper mit Symptomen meldet. Aber meine Freunde oder bestimmt auch irgendwelche Anthroposophen, die nicht zu meinen Freunden gehören, würden mir deswegen vielleicht vorwerfen, dass ich in den 3 Tagen auch hätte etwas schaffen können, statt nur faul im Bett zu liegen. Bin ich ein Hypochonder, weil ich mich während einer Krankheit schone? Oder ist es doch etwas anderes? 2017 hatte ich dunklen braunen Schleim gehustet, der grünlich schimmerte. Der sah auf der weiß glänzenden emaillierten Oberfläche des Badezimmerwaschbeckens besonders eklig aus. Ich hatte die Vermutung, dass diese Ausgeburt der Atemwege vom Rauchen kam, aber anstatt damit aufzuhören, putzte ich einfach das Waschbecken nicht mehr. So verhinderte ich die starke Präsenz der unappetitlichen Absonderungen, die durch den restlichen Schmutz im Waschbecken nicht mehr so stark auffielen. Aber weder der Husten noch der Auswurf wurden dadurch eliminiert. Also hörte ich mit dem Rauchen auf. Ich ließ mich ärztlich untersuchen und zu meiner Erleichterung war es nicht der Worst Case, sondern einfach nur ganz gewöhnlicher Teer, den ich da sekretiert hatte. Ich erzählte meinen Freunden davon und alleine das war schon der Beweis, dass ich ein Hypochonder bin. Nimm dir doch mal ein Beispiel an Martin Wuttke. Der raucht mit 50 Jahren auf der Bühne eine Zigarette nach der anderen und macht vor und nach jeder Kippe 100 Liegestützen. Oder denk mal an den professionellsten aller Raucher. Nachdem Helmut Schmidt aufgehört hatte zu rauchen, starb er. Also sei nicht so eine Memme und rauch weiter. Rock'n'Roll, sagte mal ein Bekannter zu mir. Zu der Zeit wurde noch spekuliert, ob Helmut Schmidt aufgehört hatte zu rauchen, weil er vermutete, dass er bald sterben wird, oder ob er starb, weil er mit dem Rauchen aufhörte. Ich tendierte immer noch zur ersten These. Angeblich auch typische Hypochonder. Im Sommer 2011 hat mein Körper dann angefangen, mit mir über allergische Reaktionen zu kommunizieren. Ganz plötzlich, von einem Augenblick auf den anderen. Ich war da auf einem Junggesellenabschied in Düsseldorf und dort gab es erstmal einen Schweinebraten mit Maggi-Fix-Soße, später auf der Ausgehmeile der Ratinger Straße Burger, Döner und Mini-Schokoküsse von Aldi. Ich trank dazu sehr viel Bier, viel Wein, einige Longdrinks, rauchte wie ein Schlot und dann wurde mir ein angeblich legendärer Schnaps mit 98 verschiedenen Kräutern, Beeren und Früchten aus aller Welt serviert. Nach diesem Shot bekam ich meine erste Nesselsucht am ganzen Körper, der meine ebenfalls erste anaphylaktische Reaktion folgte. Und ratet mal, wie man mich nennt, wenn ich seitdem ein Glas Rotwein wegen des zu hohen Histamingehalts ablehne. Hypochonder. Warum habe ich eigentlich seit dem Sommer 2011 regelmäßig Allergien? Bis dahin wurde ich doch mein Leben lang davon verschont. Dazu habe ich 2 Theorien. Erstens, gentechnisch manipuliertes Tierfutter, zumeist Soja, das auf den Flächen der gerodeten Regenwälder angepflanzt und dann an Tiere aus der Massentierhaltung verfüttert wird. Das Fleisch oder die tierischen Erzeugnisse sind wohl seit 2011 auch auf deutschen Markt zu haben, auf dem deutschen Markt zu haben. Zweitens, der Super-GAU in Fukushima, der erst die Ozeane und dann die ganze Welt verstrahlte. Vielleicht führte auch eine Kombination beider Katastrophen zu der Allergie. Vielleicht bin ich 2011 aber auch nur gegen die Gesellschaft allergisch geworden. Keine Ahnung. 2020 kam dann Corona. Ein Jackpot für Hypochonder. Aber das Paradies für die eingebildeten Gesunden. Jetzt konnten sie mir endlich beweisen, wie gut das menschliche Immunsystem funktioniert. Ich trug in Innenräumen Maske und hielt Abstände ein. Du nimmst diese Panikmache echt ernst, du Hypochonder. Ich ließ mich impfen und boostern. Bist du verrückt? Gegen eine Erkältung hilft nur Hühnersuppe. Diese Sprüche kennen wir ja alle. In mir rufen sie nur noch ein leichtes Gehen hervor. Aber es gibt auch einige eingebildete Gesunde, die ihren Gesundheitszustand auf ein mir bis dato unbekanntes Level heben. So sagte mir ein Freund vor kurzem in der Kneipe. Richard, du und deine Panik vor Corona. Guck mal, ich habe Diabetes. Einen Tag nach der zweiten Impfung war ich erstmal im Berghain, nahm MDMA und aß dann nach einer durchzechten Nacht 3 Tafeln Milka zarte Botschaft, du bist unschlagbar. Bis der Blutzucker förmlich explodierte. Ich wartete mit dem Insulin, bis ich einen Joint fertig rauchte, trank ein Glas Whisky-Cola und dann erst knallte ich mir das Insulin rein. Und in dem Zustand ließ ich mich am Brustkorb tätowieren. Was für ein schönes Gefühl es doch ist, den Körper zu spüren. Und du legst dich ins Bett, wenn du einen grippalen Infekt hast. Da ich ja so ein Hypochonder bin, Asthma und womöglich alles Mögliche habe und weder MDMA noch Whisky-Cola oder eine Tätowiermaschine brauche, um mich zu fühlen, machte ich eines Morgens im Sommer 2021 einen ärztlichen Komplettcheck. Blutbild, Leber, Herz, Blutdruck, Nieren, Prostata, Lungen und so weiter. Bis auf das Asthma, welches höchstwahrscheinlich der Auslöser für meine Allergien ist, sah alles soweit sehr gut aus. Es gibt wahrscheinlich keinen gesünderen Menschen auf der Welt als mich. Sagen Hypochonder so etwas überhaupt? Am Nachmittag desselben Tages rief mich dann meine Ärztin an. Herr Blaha, das Labor hat uns angerufen. Packen Sie Ihre Sachen für einige Tage ein, kommen Sie sofort her und holen sich Ihre Überweisung fürs Krankenhaus ab und dann ab in die Charité mit Ihnen. Sie haben wahrscheinlich eine Thrombozytopenie. Obwohl ich nicht wusste, was das ist, wurde es mir etwas schummrig, als ich das Wort hörte. Ich spürte, dass ich jetzt meine letzten Stunden vor mir habe. Ich fragte mich, ob es sich überhaupt lohnt, jetzt noch den Rucksack zu packen. Werde ich es überhaupt die 500 Meter zur Arztpraxis schaffen? Also doch nicht der gesündeste Mensch der Welt. Das wäre ja zu schön gewesen. Ist das jetzt Hypochondrie, wenn ich in dem Augenblick denke, dass ich mit 47 Jahren schon dem Tod geweiht bin? Herr Blaha, sind Sie noch dran? Oh, ich habe vor lauter Gedanken die Ärztin am Telefon vergessen. Ja, ich komme gleich zu Ihnen. Dort angekommen, sagte mir die Ärztin, dass ich kaum Thrombozyten im Blut habe und sofort in die Hämatologie muss. Ich fragte sie, ob ich es bis dahin überhaupt noch schaffe, und sie beruhigte mich. Auf jeden Fall. In der Hämatologie angekommen, wurde mir erst einmal Blut abgenommen. Dann sollte ich circa 2 Stunden auf der Liege in der Notaufnahme warten, bis das Laborergebnis da war. Zum Glück hatte ich meine Nintendo Switch voll aufgeladen dabei. Doch die Konversationen um mich herum waren interessanter als Super Mario. Alle Liegen waren mit Vorhängen abgedrängt. So konnte ich nicht sehen, wer sich mit wem unterhält. Es war wie ein Hörspiel. Direkt hinter dem Vorhang neben mir hörte ich eine Ärztin, die gerade eine Patientin untersuchte. Was haben wir denn hier?
Bauchschmerzen. Schlimme, schlimme Bauchschmerzen.
Sie haben auch sehr viel Blut im Kot. Also wirklich sehr, sehr viel. Was haben Sie denn als letztes gegessen?
Zwiebeln.
Zwiebeln und was noch?
Nichts, nur Zwiebeln. Ich esse seit Weihnachten nur noch Zwiebeln. Etwas andere vertrage ich doch nicht.
Hinter einem anderen Vorhang hörte ich einen recht jungen und einen älteren Mann.
Warum bist du denn hier, Brudi?
Alkoholvergiftung. Und du?
Normalerweise Heroin, aber heute ist es nur eine Kokainüberdosis.
Ach, das kenne ich. Ich war auch mal jung.
Warst du etwa auch im Knast, Brudi?
Ja, Mann, erst letzte Woche bin ich rausgekommen.
Auch wegen Drogen, Brudi?
Nee, das war nur Körperverletzung mit Todesfolge. Ich war ziemlich lange weg.
Krass, Brudi, Respekt, dass du jetzt draußen bist.
Ja, ich habe vieles eingesehen, aber das Trinken kann ich nicht aufgeben.
Der junge Typ stand auf und fragte hinter jedem Vorhang nach einer Zigarette. Als er zu mir kam, um mich zu fragen, kam schon die Krankenhaus-Security und schleppte ihn zurück zu seiner Liege. Dann kam die Ärztin mit dem Laborergebnis und sagte, wir müssten Ihnen noch einmal Blut abnehmen. Wir haben wirklich keine Thrombozyten in Ihrem Blut gefunden. Dann kam wieder der Pfleger, der mir das Blut aus dem anderen Arm saugte. Jetzt war ich wirklich etwas beunruhigt. Ich schrieb allen meinen Freunden und Verwandten, dass ich im Krankenhaus bin und postete eine Story auf Instagram. Eine Freundin meldete sich sofort per Direktnachricht und fragte, was los sei. Ich antwortete, zu wenige Thrombozyten im Blut. Nach 2 Minuten schrieb sie mir zurück, oh, das habe ich gerade gegoogelt. Das ist meistens bei HIV der Fall. Das beruhigte mich ganz und gar nicht. Zwischendurch kam ein Virologe zu mir, um sicherzugehen, wann ich genau meine Zweitimpfung hatte und mit was ich geimpft wurde. Denn Blutgerinnsel wären bei AstraZeneca vereinzelt aufgetreten, aber nicht bei BioNTech. Ich fühlte mich wie ein Versuchskaninchen. Doch um 3.55 Uhr kam dann eine Ärztin zu mir und überbrachte die gute Nachricht. Ach, Sie haben genug Thrombozyten im Blut. Die hatten sich an den Seiten der Röhrchen festgesetzt und konnten nicht nachgewiesen werden. Das passiert manchmal. Wir haben alles kontrolliert, was Sie an Krankheiten hätten haben können und alles ist tipptopp. Sie sind wahrscheinlich der gesündeste 47-Jährige der Stadt. Sie können jetzt nach Hause gehen. Ach, war ich erleichtert, dass ich kein HIV habe. Nahm meinen Rucksack und bestellte mir ein FreeNow. Um 4:30 Uhr morgens kam ich zu Hause an. Dann schrieb ich allen, dass es mir gut geht und ich das Krankenhaus verlassen durfte. Mit dieser Aktion hatte ich allen endgültig bewiesen, dass ich der eingebildete Kranke war. Aber was soll's? Ich habe wenigstens ein paar kleine Anekdoten mitgebracht. In der Augen der eingebildeten Gesunden bin ich ja eh der Hypochonder. Und ich bin eh lieber eingebildet krank als wirklich. Und es tut ganz gut, von den Ärzten zu hören, wie gesund ich angeblich bin. Was also macht mich zum Hypochonder? Ich bin doch bis auf das Asthma, für das ich selbst nichts kann und das für meine Allergien sorgt, total gesund. Was ist es? Ich traf diese Nachbarin. Sie sagte mir, dass es alle lustig finden, was für ein Hypochonder ich doch wäre. Ich fragte sie nur, was macht mich in deinen Augen zum Hypochonder? Und sie sagte, na, du hast doch ständig etwas. Schmerzen im Sprunggelenk, Asthma, Allergien, Kopfschmerzen, Grippe, Angst vor Corona, gebrochener Kiefer, CMD, Angst vor Zigarettenrauch. Hast du uns doch alles immer erzählt. Ach so. Hypochonder heißt also nicht krank zu sein oder eingebildet krank zu sein. Hypochonder zu sein heißt, davon zu erzählen, wenn man krank ist oder irgendwelche Symptome hat. Man muss es also immer für sich behalten. So einfach ist das. Oh nein. Warum habe ich jetzt überhaupt diesen Text geschrieben? Oh, weil ich ein Hypochonder bin. So, das war der Text. Okay, das war mein zweiter Text heute. Ja, Applaus, genau. Oh, wow, super, bitte dankeschön.
Bitteschön, Prost, Richard.
So,
auf die Gesundheit, kann ich da nur sagen.
Auf die Gesundheit. Und übrigens, auf die Gesundheit auf Tschechisch sagst du ja Nazdraví.
Ja.
Nazdraví heißt auf die Gesundheit.
Wie Nazdravje auf Russisch.
Nazdravje auf Russisch heißt auch auf die Gesundheit. Ja. Das heißt genau das Gleiche.
Würde also, ich auch mal so sagen. Nazdravje dann. Nazdraví lieber. Ach ja, gestern habe ich auch, haben wir getrunken und angestoßen auf den Frieden.
Ja, auf den Weltfrieden wahrscheinlich, oder?
Natürlich.
Ja, na, auf den Weltfrieden muss man immer anstoßen. Ja. Denn der Weltfrieden, ja, den brauchen wir. So, ich würde sagen, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Punkt. Und zwar, jetzt machen wir ein bisschen Musik, damit das hier auch ein bisschen peppiger wird. Also ich habe ich habe es dir ja vorhin schon gezeigt kurz. Und zwar, ich habe ein Punklied gemacht. Das ist ja auch mal was ganz Neues. Ich mache eigentlich nie Punklieder. Aber ich dachte irgendwie, ich hätte einfach Lust, mal ein Punklied zu machen. Und das ist ein Klischee-Punklied, also wirklich voller Klischees. Und eigentlich ist es auch ganz lustig. So.
Ja, ich finde es total. Ich habe es ja schon gehört. Aber
es ist sehr kurz. Es geht noch nicht mal eine Minute. So, gleich geht's los. Guck mal hier, wir sind jetzt hier. So, und jetzt kommt das Lied. Tatütata.
Bist du voll blau? Komm, blaues Licht. Versammelst du dich illegal? Lieber nicht. Das lockt es an. Das blaue Licht.
Erschreckt durch Quinten in Sirenen. Weißt du, jetzt musst du dich benehmen.
Tatü, tata, die Bullen sind jetzt da. Tatü, tata, die Bullen sind jetzt da. Tatü, tata, die Bullen sind jetzt da. Tatü, tata, die Bullen sind jetzt da.
so illegal, kommt blaues Licht. Schlägt dich jemand nieder, dreht zu 13 von da kommt es wieder.
Die Sirenen sind auf Gegenfahrbahnen, einen Halbton höher.
Tatü, tata, die Bullen sind jetzt da. Tatü, tata, die Bullen sind jetzt da. Tatü, tata, die Bullen sind jetzt da. Tatü, tata, die Bullen sind jetzt da.
Ja, das war's.
Das ist cool. Super.
Und es hat ja so, auch so ein bisschen so einen Bildungsauftrag. Ne? In der zweiten Strophe heißt es ja, die Sirenen sind auf Gegenfahrbahnen einen Halbton höher. Und das habe ich erst letztens erst erfahren. Also ich habe es nicht erfahren, ich habe es gesehen. Ich weiß noch nicht mal, ob es stimmt. Aber es ist immer aufgefallen, manchmal hörst du ja Sirenen so. Und plötzlich sind die einen Halbton höher. Und du denkst so, what the fuck, warum sind die jetzt? Stimmt da was mit der Sirene nicht? Und dann habe ich gesehen, zweimal habe ich schon gesehen, dass eine Polizei, also hier ist ja um die Ecke die Polizeiwache, da fahren sie ja immer los, ne? Und um die andere Ecke ist ja schon
die
Feuerwehr.
Du hörst das dann auch so wie der Oderberger, die Leute, die in der Oderberger wohnen, die hören aber nicht, die Feuerwehr habe ich aber, nee, die hören gar nicht, die hören viel natürlich, aber die machen das immer erst nach der Oderberger
an. Hier auch, also Eberswalder machen sie es hier an der Kreuzung an, Schönhauser, Eberswalder, und aber da ist mir aufgefallen, es wird ein Halbton höher, wenn sie auf die Gegenfahrbahn fahren.
Ach. Okay.
Deswegen habe ich das hier als Textelement.
Ist das mit Absicht so? Oder warum?
Na, ich vermute mal ja, damit die Leute wissen, so, ah, okay, jetzt ein bisschen höher, der kommt mir jetzt entgegen oder so. Also ehrlich gesagt, ich wusste es nicht, aber ich habe es nur gesehen. Und ich habe es zweimal gesehen. Ich dachte, die werden immer kaputt, diese Martinshörner.
Nee, also ich weiß nur über Martinshörner, weiß ich nur erstens, dass die in Deutschland die lautesten, sind die Martinshörner am lautesten?
Ja, das glaube ich auch.
Und das finde ich richtig, weil hier kriegst du ja einfach einen Herzinfarkt. Ich kriege immer, wenn ich habe schon immer Angst, wenn ich nur so ein Auto sehe und es ist nicht an und dann weiß ich, gleich machen sie es an, weil die Kreuzung irgendwie dicht ist, halte ich mir schon die Ohren zu. In Deutschland ist es immer so, das ist so laut und ich kriege jedes Mal, kriege ich wirklich einen Herzinfarkt und ich denke, das ist eigentlich fast gefährlich. Und in Frankreich ist es nur so ein bisschen, klingt so ein bisschen nach Ente. Da ist es so.
Stimmt,
ja. Da ist es so. Das klingt ein bisschen albern, aber du hörst es halt trotzdem. Ah ja, da gibt es auch noch so einen Witz, ne?
Okay, erzähl einen Witz. Ja, ja. Wir sind jetzt in der Rubrik Witze angekommen. Ich mache jetzt einen Soundeffekt.
Jetzt kommt ein Witz.
Wie war das? Es war mein Lieblingswitz als Kind gewesen. Der passt jetzt halt wegen deinem Tatütata. Also, Telefon klingelt. Dordidoto? So ein Sachsenwitz.
Ach so, okay.
Frau geht ran. Hallo? Dordidoto? Wie bitte? Dordidoto? Und dann sagt sie, Dieter, komm mal her, da ist einer von der Feuerwehr. That's it. Dordidoto? Ich habe mich totgelacht als Kind. Ist halt nur passt jetzt halt wegen Tatütata. Aber Richard, wir sind ja, morgen ist mal Pogis Nacht.
Ach so, stimmt. Da werden in Tschechien übrigens Hexen verbrannt, ne?
Ja, das, ja, Hexen verbrannt werden hier nicht, weil Pogis Nacht ist ja eigentlich die Hexennacht. Da tanzt man ums Feuer als Hexe.
Ja, nee,
nicht ums Feuer, man wird nicht verbrannt, sondern um das Feuer.
Nee, in Tschechien machen die Kinder, die basteln so aus Stroh eine Hexe.
Okay.
Und die wird dann die wird dann wirklich an so einen Scheiterhaufen drangehen und dann wird sie angezündet.
Toll, ey, Tschechen sind ja noch schlimmer als Deutsche, echt Wahnsinn.
Habe ich auch gedacht.
Ein
so
Glück
irgendwie.
Ist die, ja.
In Finnland zum Beispiel, wo meine Freundin herkommt, da sind Hexen ja auch sehr gut. Zu Ostern bringen ja die Hexen dort die Eier, ne?
Ach krass.
Die Osterhexen nämlich. Und da sind nämlich, die Hexen sind was Gutes. Und hier sind sie ja eigentlich irgendwo auch immer was Gutes.
Ja,
so
eigentlich
irgendwie.
Sind Hexen was Gutes.
Aber in Tschechien sind sie, zum Teufel. Die sind, da sind die Tschechen auch sehr traditionell im Denken. So, ne?
Na gut, also aber morgen, ich gehe morgen, ich feiere halt, weil Pogi sagt, ich habe erst vorgestern zu einer Freundin gesagt, dass. Die hat mich angeguckt, als wäre es irgendwie ein bisschen dumm, aber das kenne ich, den Blick, das tut mir nichts, weil ich lege halt so Wert auf so Feste, also ich bin eigentlich, lebe ich viel auch zurückgezogen, mache gar nicht so viel Party und kann mich auch wochenlang zu Hause eingraben und muss mich dann selber zwingen rauszugehen, damit ich da nicht total wie verblöde. Aber es gibt so Feste, so sage ich mal Weihnachten, Silvester, Geburtstag und halt auch bei Pogisnacht und 1. Mai, wenn ich da halt nicht irgendwie Party mache, oder Weihnachten eben klassisch mit der Familie irgendwie esse und aber Silvester eben auch und auch da bin ich so ganz kindlich, Silvester muss gefeiert werden, sonst bin ich traurig. Das ist irgendwie so, es gibt ja Leute, die sagen, ja, Silvester ist mir egal, das ist mir alles, die ganze brauche ich nicht und so.
Ja, ich war auch mal irgendwie so, beziehungsweise ich bin auch so ein bisschen so ruhiger geworden, was diese Partys und sowas, diese ganzen Feste angeht.
Ja, ich auch, ich muss jetzt nicht auf irgendwelche Festivals, aber So Silvester, dieses Jahr hatte ich Silvester Corona, da ging das nicht. Da war ich wirklich traurig. Aber normalerweise möchte ich Silvester mit Freunden auf irgendeinem Dach stehen und wirklich den Countdown runterzählen. Und dann möchte ich auch, dass der Shampoo, der Korken muss knallen und dann muss angestoßen werden. Und dann muss man sich mit irgendwie den allen Leuten umarmen, in die Augen gucken, sich ein frohes neues Jahr wünschen. Das ist so, dass, wenn ich das nicht habe, dann ist das eben traurig für mich. Ist halt so Pflicht. Bei Pogisnacht muss was passieren. Und passiert jetzt auch, und das mache ich, kann ich nicht nur ändern, morgen, weil ganz klassisch, weil Pogisnacht auf dem Kollwitzplatz.
Auf dem Kollwitzplatz, naja, ja. Vielleicht komme ich da auch mal dazu.
Komm mal hin, da machen wir halt immer Feuer an, ne?
Ach so, ja.
Bis die Bullen kommen.
Ach so. Das ist dein Lied. Ja, okay, ich kann ja das Lied mal mitbringen mit einer Boombox.
Ja, wir machen wirklich wie in den 90ern, wie damals, als die Läden geplündert wurden, in den 90ern illegales
Feuer. Und das hast du jetzt öffentlich in diesem Podcast gesagt.
Ja, es kommt ja erst ein paar Tage, wird ja nicht morgen schon online sein, ist mir auch egal. Ja, das sage ich öffentlich. Wir machen da immer Feuer auf dem Kollwitzplatz, bis die Bullen kommen. Früher war das in den 90ern, war das so eine Tradition, da hat richtig hier im Prenzlberg alles, da wurden hier Läden geplündert. Ne?
Ich weiß, die Sache ist, ich war in den 90ern und Ende
90er. In der Walpurgisnacht, 1. Mai Kreuzberg, Tränengas, war für mich auch Standard, da hinzugehen.
Na, ich kann mich erinnern, da habe ich auch
die Demo, 1. Mai, was die jetzt in dieses blöde Maifest umgewandelt haben. Früher war da Standard, da bin ich auch hin, schwarzer Block.
Du warst beim schwarzen Block.
In der Nähe war ich, in der Nähe und es ging einfach darum, wirklich, wo auch immer, ja, hier die Krawalllinken kommen da aus ganz Deutschland. Ja, ich war da auch dabei. Es ging darum, jetzt hier Tränengas, wir rennen die Bullen, dann in irgendeine Richtung zu rennen. Dann kamen Leute entgegen, hatten Tränen in den Augen, man selber hat auch schon gemerkt. Und dann kamen Leute entgegen, hatten so Wasser dabei, ja, hier. Haben wir das ins Gesicht gesprüht, dann war das war alles total aufregend.
Okay, diese zweite Podcast-Folge geht schon so ein bisschen in so eine punkige Richtung, wie wir sehen. Wir wissen, wie Punks ticken und ich wusste ja gar nicht, dass Ruth Herzberg auch so ein Punk im Herzen ist
total,
oder war.
Total, ich bin so. Punk, ja. Ich bin der Punk.
Nächster Text von dir.
Ach echt, ja, okay. Ich habe hier einen Text, der ist vom... der ist witzig. Den habe ich auch noch nie vorgelesen.
Bühne frei für Ruth Herzberg.
Ja, danke schön. Also der Text heißt Delta Queen, benannt nach irgendeiner Corona-Variante. Die Delta-Variante war damals noch angesagt. Delta Queen ist auch ein super Disco-Song aus den 70ern. Kennst du den? Delta Queen, na na na. Ja, das ist ein super Ding. Und deswegen habe ich aber, ja, das geht um meine, das war vor einem Jahr. Ich bin auch jetzt, lass mich überraschen, was ich da geschrieben habe. Das war 15. August 2021. Es geht um meine Dating-Erfahrung. Ich hatte da so eine Phase, wo ich so Dating-Kram gemacht habe. Also, ob ich an Karma glaube, hat mich neulich einer gefragt. Wahrscheinlich auch ein Date. Ich sagte, Wiedergeburt, Reinkarnation, also das sei für mich ein zu extremes Konzept, um glaubwürdig zu sein. Davon hatte er aber noch nie was gehört. Also von der Reinkarnation, Karma im Sinne von Reinkarnation. Er meinte mit Karma, dass schlechte Taten direkt bestraft werden oder Jahre später, aber eben noch im gleichen Leben, nicht in späteren. Lebenskarma? Keine Ahnung, ob es sowas gibt, sagte ich. Kommt ganz drauf an und hängt doch total davon ab. Manche Leute haben ja auch unverschuldet Pech und andere unverschuldet Glück. Wobei im Großen und Ganzen gibt es sowas bestimmt, Lebenskarma. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel und das sei alles nicht so einfach. Ich unterdrückte ein Gähnen. Dann fing es an zu regnen. Ich glaube, ja, ich erinnere mich an das Date. Ich erzähle das jetzt einfach dazu, weil es ein Podcast. Das war irgendwie so von OkCupid, hatte ich da so einen Typen am Start. Und
ich habe es ja immer OkCupid genannt.
Ja, ich auch, stimmt. Ja, ist, ja. Aber das kann ja so, der war trotzdem ganz, aber ja, das war irgendwie so ein Karma, auch mal ein Karma, was ist das für ein Gespräch? Über sowas rede ich eigentlich nicht mit normalen Leuten. Außer mit Dates, da redet man halt über sowas, wenn man höflich sein will, wenn die da das Thema anschneiden. Also, ich unterdrückte ein Gähnen. Dann fing es an zu regnen und es war auch schon spät, beinahe 23 Uhr. Und deswegen hatte ich einen Grund, rasch nach Hause zu gehen und weitere Eventualitäten vage in die Zukunft hinein zu verschieben, um ihn nicht zu hart vor den Kopf zu stoßen. Also ich stelle hier gerade fest, ich hatte also ein Date anscheinend und habe mich gelangweilt und bin dann halt früher nach Hause gegangen, weil es ja auch fast also beinahe angefangen zu regnen hat und musste mich dann halt nicht weiter mit dem irgendwie, also Eventualitäten mal so rumknutschen und ähnliches oder weit was daraus hinaus, was auf Knutschen manchmal folgen kann. Genau, da hatte ich einen Grund, den Regen konnte ich dann davor schieben, um zu gehen. Ja.
Ich verstehe.
Ja, genau. Ich selbst verstehe manchmal nicht, was ich geschrieben habe. Ich freue mich dann, dass ich dann das noch so, weil das ist ja auch so ein Blog-Eintrag, den ich vorlese und da schließt das ja auch an und Eventualitäten war dann immer so mein Oberbegriff für Eventualitäten. Auf dem Rückweg war ich beschwingt, weil ich es so gut hinbekommen hatte, die Situation zu verlassen, beschloss aber das Projekt Down-Dating erstmal nicht weiter zu verfolgen. Ich habe es probiert, weil ich dachte, das könnte notfalls eine Option sein, um den Pool der männlichen Gegenüber zu vergrößern, denn it's lonely at the top. Down-Dating kommt aus dem Englischen und bedeutet Menschen unterhalb der eigenen Schlauheits-, Attraktivitäts- und oder Einkommensklasse zu daten. Ja, ich habe es wirklich probiert.
Voll das Kastensystem.
Ja, ich habe es aber wirklich, ich habe das mal gelesen, man sollte das mal probieren, Down-Dating und um einfach mal eben...
Ja, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Erzähl.
Ja, aber ich weiß auch nicht, was da jetzt noch kommt.
Ja, das umso besser.
Ja. Why not, dachte ich, statt mich wie bisher ausschließlich mit erfolgsverwöhnten, aber auch dadurch verdorbenen, emotional verkrüppelten Überfliegern abzugeben. Emotional verkrüppelt ist eine Formulierung von dir sogar, Richard. Ja, das hast du mal über einen gewissen Typen gesagt, den wir beide ganz gut kennen. Da habe ich mich mal bei dir ausgeheult über den.
So, ja.
Und dann hast du gesagt, was willst du mit dem, der ist emotional verkrüppelt.
Das kommt von mir.
Ja, es kommt von dir.
Ich erfinde Worte.
Ja, ja, ja. Da habe ich das habe ich übernommen. Fand ich super gut, emotional verkrüppelt.
Begriff.
Ja, der Begriff, genau. Statt mich wie bisher ausschließlich mit Erfolgsverwöhnten, von wegen erfolgsverwöhnt außerdem, wie komme ich da, das stimmt ja auch gar nicht.
Dachtest du damals, das ja, haben die dir jetzt gesagt.
Scheinbar erfolgsverwöhnten, müsste ich eigentlich sagen. Statt mich wie bisher ausschließlich mit scheinbar erfolgsverwöhnten, aber auch dadurch verdorbenen, emotional verkrüppelten Überfliegern, scheinbaren Überfliegern, verdammt nochmal, abzugeben, welches Stichwort... Eligible Bachelor-Syndrom, die volle Kontrolle haben und sowieso immer am längeren Hebel sitzen, also ihre Frauen gleichzeitig an kurzer Leine halten, sowie am ausgestreckten Arm verhungern lassen, die also, wenn man nicht höllisch aufpasst, zu viel Stress für zu wenig Sex erzeugen, wollte ich versuchen, mich von etwas tiefer in der Rangordnung stehenden Männchen zur Strecke bringen zu lassen. Eligible Bachelor-Syndrom ist auch, übrigens müsste man dann auch nochmal nachschlagen, hatte ich damals auch irgendwie durch Google erfahren. Eligible, hast du davon schon mal gehört, von dem Eligible Bachelor-Syndrom?
Irgendwas sagt mir das gerade irgendwie.
Ja, da war ich so ein bisschen verzweifelt. Ich habe dann, weil es ist genau das, das sagt, dass die geilen Typen einen größeren Pool einfach an geilen Frauen zur Verfügung haben als die geilen Frauen.
Ach so.
Ja, und dass die deswegen auch emotional verkrüppelt sind, das kann ich ja auch total verstehen. Ich kann es eigentlich auch verstehen, dass, weil warum sollte man sich dann auf einen beschränken, wenn du halt von der gleichen Sorte, in der gleichen Liga eine unheimlich hohe Auswahl hast? Warum sollte man sich dann halt auf einen beschränken? Ich bin ja auch, nur deswegen habe ich mal an den Schwachköpfen so festgehalten, weil davon gibt es halt nicht so viele von der speziellen Sorte, auf die ich halt irgendwie stehe. Whatever.
Okay, weiter mit dem Text.
Ja, genau, weiter im Text.
Wir sind alle sehr gespannt.
Ja, also ich wollte versuchen, mich von etwas tiefer in der Rangordnung stehenden Männchen zur Strecke bringen zu lassen, weil es ja in meiner Liga halt nicht so viel gibt und die in meiner Liga eben viel mehr Auswahl von Leuten in meiner Liga haben, Ladies in meiner Liga. Ich wollte von Alpha auf Delta umsteigen, sozusagen, darum heißt der Text Delta Queen. Haha, von Alpha-Männchen auf Delta-Männchen wollte ich umsteigen. Also, um mir eine regelmäßige, konstante Zufuhr männlicher Fürsorge und Aufmerksamkeit bei weniger Kraft, Zeit und nervenraubender Investition zu sichern, also um meine Ressourcen zu schonen, selbst aber bei Bedarf keinen Mangel leiden zu müssen, hatte ich gedacht, warum nicht mal mein Beuteschema erweitern? Warum nicht auch mal jemanden treffen, der sein Abitur nicht mit Auszeichnung bestanden hat, solange er ehrlich ist und das Herz am rechten Fleck hat und über einen kräftigen Körperbau, volles Haar und ein pralles Portemonnaie oder ähnliches verfügt. Aber wo kein Geist blitzt, blitzt auch kein Auge und ohne Blitz funkt es bei mir aber nicht. Trotzdem, es ist gut zu versuchen, sein Portfolio zu erweitern und die Mühe nicht zu scheuen, sich in Schale zu werfen und sich mit Unbekannten zu treffen, um im Spiel zu bleiben und die Dinge im Griff zu haben und durch diesen Griff aber lockerer zu werden und sich wieder heranzutasten. Und es stärkt ja trotzdem den Selbstwert, erst recht, wenn man ihn nicht davon abhängig macht. Und so griffen kurze Zeit nach dem ungeblitzten Down-Date eine Option und ich aufeinander zurück. Das war so nicht geplant und ergab sich einfach so aus diesem Geist der Lockerung heraus. Aber es fühlte sich dann doch so an, als sei genau das, was habe ich da alles, also ich bin sehr subtil gewesen in meinem Text, aber es fühlte sich dann doch so an, als sei genau das dann, ich kann den Satz noch nicht mal, ich muss nochmal anfangen mit dem Satz, aber es fühlte sich dann doch so an, als sei genau das ganz genau so geplant gewesen. Aber das wurde mir erst klar, als ich feststellte, dass alles klar war. Meine Güte, das war einfach. Als also die Option und ich einander eine Audienz gewährten, während der es, wie gesagt, mehr oder weniger überraschend auch dazu kam, dass wir einander unlimitierten Zugriff auf unsere Körper gewährten, verstörte mich das Foto ihrer Freundin, also es war eine männliche Option, aber die Option ist ja weiblich, verstörte mich das Foto ihrer Freundin, also der Freundin der Option, überraschend wenig, welches dann neuerdings herumstand in schwerem silberfarbenen Rahmen. Denn die Option und ich wissen mittlerweile, was wir aneinander haben und auch, was wir nie aneinander haben werden. Jedenfalls bekam ich, was ich nötig hatte. Deswegen war ich dann auch total entspannt und kaum überfordert, als ich anderen Tags zu meiner nächsten Verabredung ging. Ich weiß gar nicht mehr, wer das dann nun wieder gewesen sein mag. War ich dann natürlich doch, ich weiß, wer die Option war, aber wer dann die nächste Verabredung war, na gut. War ich dann natürlich doch, also doch überfordert und doch nicht so entspannt, weil es mir bei dem die Sprache, oh ja, oh Gott, jetzt weiß ich wieder, wer das war. Okay. Also war ich dann natürlich doch, weil es mir bei dem die Sprache verschlägt und ich komplett eingeschüchtert bin und ich rot werde und mir ständig Fauxpas passieren. Also ich mir Beulen hole oder Gläser zu Bruch gehen und er steht dann da und lächelt und sieht sich das Drama an und hebt das Runtergefallene auf und ich bedanke mich und denke, nein, 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 nein. Den Ball hier halte ich jetzt aber lieber mal besser extrem flach. Denn ich will meine Freiheit behalten und den Kuchen, welcher er darstellt oder welchen er darstellt, aber auch. Und darum darf ich nicht zulassen, dass er mich isst und wer weiß, wer er ist. Oh Gott, jetzt weiß ich wieder, wer das war. Alter. Das war alles vor dem Jahr.
Ich habe viele Fragen.
Ja, bitte frag.
War das der Text?
Ja, das war der Text.
Ach, das war schon der Text. Ja. Dann komme ich mal wieder näher ans Mikro, damit ich wieder so radiomäßig an mich anhöre, wie ein Radiomoderator, der ich gar nicht bin. Nein, sehr schön. Ich finde das lustig, wie du so immer unterbrichst und dann irgendwie dich selbst kommentierst. Ich glaube,
ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber
wieso? Das wird die innere Stimme sein.
Ja, genau. Super. Super. Okay. Super. Ja, genau.
Aber es ist schon so ein bisschen ein Thema. Aber jetzt mal so Butter bei die Fische. Oder nee, wie sagt man? Butter bei die Fische?
Butter bei die Fische, glaube ich.
Ja, ne? Das sagt man so. Butter bei der Fische? Nee, bei die Fische. Ne?
Bei die Fische.
Du hast einen Roman geschrieben.
Ja, zwei sogar.
Ja, zwei schon. Sogar, ja. Genau, weil wir sprechen jetzt mal ein bisschen darüber. Und zwar, du hast einen Roman geschrieben und ich meine den, der jetzt wirklich so erfolgreich war, dass viele von meinen Freundinnen hier aus Berlin, aus der Bar-Szene, aus der ganzen Feierszene, alle sagen so, du kennst Ruth Herzberg, die hat ja dieses Buch geschrieben, wie man mit meinem Mann unglücklich wird. Das stimmt alles so genau. Weißt du, so etwas sagen sie dann immer so irgendwie.
Wie cool.
Wie viel Wahrheit ist denn da drin?
Da ist sehr viel Wahrheit drin, es ist nur, es ist weniger Wahrheit drin. Also es ist weniger, was in dem Buch steht, ist weniger schlimm, als es war in echt.
Oh. Ah.
Ja, ich habe es ein bisschen gedämpft.
Okay.
Das konsumierbarer ist ja gemacht, ja. Es war alles viel schlimmer.
Okay.
Aha.
Das ist natürlich eine sehr interessante Taktik zu schreiben, das war nicht so. Und dann zu sagen später, das war eigentlich viel schlimmer. Das finde ich eigentlich sehr gut, gerade so irgendwie. Und ich denke mal, dass das natürlich besonders die Zuhörerinnen, das ist jetzt irgendwie ja schon hier der dritte. Schön. Kannst du mir noch einen mixen?
Ja, klar.
Dass die das wirklich gut finden, denn das sind ja immer diejenigen, die immer gesagt haben so, wow, ja, das stimmt, genau so ist das und so, bla bla bla.
Ja, das habe
so
ich auch von vielen gehört. Aber ich wollte das, ich habe es ein bisschen abgedämpft, weil ich wollte das auch konsumierbar machen, das Buch. Und das ist auch sehr gut konsumierbar.
Na, ist es ja auch. Ich habe es ja auch an zwei Tagen durchgelesen.
Ja,
also
genau.
Wirklich, nein, habe ich. Ne? Also.
Danke, ja, vielen Dank. Ich wollte, dass das so geschmeidig ist. Ich wollte da jetzt nicht, dass das so irgendwie so trieft vor Selbstmitleid oder Schmerz oder Kummer oder irgendwas, sondern ich wollte das auch so ein bisschen konsumierbar halten und geschmeidig. Ich habe das ein bisschen abgedämpft und wollte auch die Protagonistin und auch sowohl auch den Protagonisten ein bisschen auch in Schutz nehmen. Also vor mir und vor sich selbst.
Ach so, okay.
Ja, also ich wollte da auch. Man will ja auch jetzt nicht, wir wollten ja nicht so, das sollte ja auch eine Gültigkeit über meine Story oder seine Story hinaus haben, also dass das auch für eine Allgemeingültigkeit hat und wollte jetzt auch da nicht ich wollte das geschmeidig halten, weil ich bin ja auch ich. Und er ist er oder
ja,
war
ja, das
er.
Das ist ja klar. Aber
ja,
okay.
Das ist ja klar, aber ich wollte das so ein bisschen konsumierbar halten und nicht so völlig.
So in die Tiefe wollte ich da jetzt auch
genau,
nicht.
Genau, aber das nächste Buch, da habe ich mir dann keine Grenzen mehr aufgesetzt. Das nächste Buch ist, das tut dann ein bisschen mehr weh. Ja.
Wow, ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, alle sind jetzt sehr gespannt, alle, die hier zuhören. Denn die meisten, die jetzt hier zuhören werden oder überhaupt jetzt zuhören, also weil. Ich meine, wir nehmen jetzt auf, aber irgendwann hören die Leute zu. Das ist ja total voll die Zeitreise. Ne?
Ja, Wahnsinn, oder?
So, ihr hört die Vergangenheit, Leute. Ihr hört in die Vergangenheit. So wie wir mit dem James-Webb-Teleskop in die Vergangenheit gucken, des Universums, guckt ihr jetzt oder hört jetzt in die unsere Vergangenheit rein.
Und wir hören die Zukunft.
Weil wir sind ja
Zukunft.
Jetzt hier. Aber ja. Wir sprechen in die Zukunft.
Wir sprechen in die Zukunft.
Es ist Wahnsinn. Ja. Ne?
Wie in der Serie, wo dein Opa mitgespielt hat. Ne?
Nee, der ist ja in die Vergangenheit gereist.
In die Vergangenheit, wie heißt das nochmal? Die Außen.
Die Besucher.
Die Besucher,
hieß das, genau.
Das ist so
auf
gut.
Die Navstevnice auf Tschechisch,
ja,
die Besucher. Ja.
Auf YouTube kann ich wirklich erst so.
Gibt es
das
auf YouTube? Nein,
ja.
Ich habe das ja echt, wusste ich gar
auf
nicht.
Auf YouTube alle Folgen.
Echt?
Das ist der Hammer. Ja,
ja, ist gut. Na, ich habe das ja gekauft. Ich habe es hier auf Apple TV irgendwo, wie das heißt, oder iTunes früher. Und das ist ja das Komische bei Apple. Früher hieß es iTunes, aber heute ist TV, Podcast, Musik und das heißt nicht mehr iTunes. Eigentlich war iTunes total übersichtlich, aber ich will jetzt hier nicht irgendwie über diese Technikgeschichten. So, ehrlich gesagt, da wir jetzt von der Vergangenheit, ich wollte jetzt eigentlich so eine kleine Überleitung machen,
ja,
weil ich mache jetzt eine kleine Zeitreise und es kommt jetzt ein Text von mir, bevor jetzt wieder Musik kommt. Also das ist ein Text, den hatte ich tatsächlich schon mal, der ist jetzt ein bisschen länger, obwohl wir sind hier eine virtuelle Lesebühne, also auf den Lesebühnen sind die Texte immer 5 bis 7 Minuten. Dieser Text könnte 7 Minuten und 10 Sekunden sein, also ich glaube, das ist okay.
Können wir kurz, ich wollte noch Eiswürfel holen, weil die sind
ja, kannst du machen, wir können auch stoppen und dann einfach weitermachen. Okay, wir machen jetzt eine Pause, aber ihr hört ihr gar nicht, ihr werdet diese Pause gar nicht hören. Weil ich da einfach alles rauslöschen kann. So, wir sind wieder zurück von der Pause. Ich nehme noch mal ein bisschen was hier vom Gin Tonic, bitte.
Ja.
Ruth Herzberg hat mir gerade einen Gin Tonic in meinem Dschungelbuch-Glas. Und ja, das ist von Bautzner Senf.
Oh, den liebe ich auch total. Ne?
Ja, der erinnert mich immer so an tschechischen Senf aus der Kindheit, weil ich in Tschechien gab es auch Senf und der schmeckte wirklich wie der Bautzner Senf.
Ach, toll.
Hat auch mein Vater mal gesagt, als er mal hier in Berlin war, da habe ich immer Bautzner Senf probieren lassen. Der meinte, ja, das schmeckt ja fast wie der tschechische.
Aber der tschechische Senf war auch mal der süße Senf, ne?
Es gibt auch den süßen Senf, das ist einem schon ein bisschen so fast schon bayerisch angehaucht und so, ne?
Oh, ich habe voll Hunger gerade, vielleicht gehen wir nachher noch was essen im Schusterjunge oder so, ich habe voll Hunger.
Ja, das können wir machen, Schusterjunge ist gleich an der Ecke. Ja. Im Schusterjunge hänge ich auch ziemlich oft ab und die Schusterjungs, also die Leute da arbeiten, du wusstest, dass es denen gehört, die auch, auch der Mauersegel gehört, ne?
Hast du mal erzählt, ja. Ja, das hängt alles zusammen. Ja.
So, also hier ein bisschen Werbung. Vielleicht kriegen wir jetzt auch irgendwie was umsonst im Schusterjunge.
Ja, wenn die noch die Küche aufhaben nachher.
Nee, ich glaube jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Da musst du einen Döner holen oder so.
Nein.
Also hätte ich das gewusst, hätte ich was gekocht. Aber jetzt, ich habe nichts gekocht. Ich habe jetzt nichts da.
Naja, egal. Ich werde schon klarkommen. Ich war ja gerade essen auch extra vorher.
Nee, ich bin auch total, ich muss wirklich noch 5-6 Kilo abnehmen.
Echt, ja.
Damit ich so mein Idealgewicht habe, ja. Ich bin über 5 oder eigentlich 6-7 Kilo.
Ich habe trotzdem Hunger. Egal, lies vor. Ich denke ja jetzt nicht dran. Ich trinke einfach.
Alles klar. So, okay, wir machen jetzt eine Zeitreise. Und zwar, es geht um Jobs. Dieser Text hat überhaupt keinen Titel, sehe ich gerade. Der heißt einfach Synchro. Also eigentlich hat er einen Titel. Also ich habe eigentlich die Datei Synchro genannt. Eigentlich habe ich sie genannt Synchro Februar 22 LSD. Und zwar aus dem Grunde, weil ich sie bei LSD vorgelesen habe, aber nicht diese Version. Diese Version ist komplett überarbeitet, weil ich habe ja gemerkt, wo die Leute irgendwie so gemacht haben. Und da habe ich mich ein bisschen an dem Publikum orientiert und habe den Text einfach mal ein bisschen aufgeräumt. Ich hatte in den 90ern mit meinen Studentenjobs Glück. Ich putzte zum Beispiel Minicars in Kleinlinden. Minicars. Das waren Taxis, die keine Taxischilder hatten und nur per Telefon bestellt werden konnten. Minicars waren sozusagen ein analoger Vorläufer von Uber. Kleinlinden ist ein dörflicher Stadtteil der mittelhessischen Kreisstadt Gießen, in dem es damals nicht viel gab. Ich erinnere mich nur noch an das historische Postgebäude, die Minicar-Firma und ein Altenheim. Beim Putzen der Autos hasste ich hauptsächlich das Entfernen vom Erbrochenen. Ich mochte aber den Geruch der Fensterputzmittel. Bei der Reinigung der dreckigen Autos hob ich mir das Fensterputzen für den Schluss auf. Dann putzte ich die Fenster schön langsam, damit ich so viel wie möglich von dem angenehmen Geruch genießen konnte. Doch nach einiger Zeit wurde mir davon etwas schwindelig. Ich bekam Angst, dass ich ein Ajax-Junkie werden würde und musste mich also nach einer neuen Arbeit umsehen. So nahm ich erstmal einen kleinen Job beim Wertkauf Wetzlar an und mähte die riesigen Rasenflächen rund um das große Kaufhaus. Da ich immer noch voller jugendlichen Tatendrangs war, tat ich es so wie die muskulösen Angeberjungs in Werbespots oder in US-amerikanischen Filmen. Mit nacktem Oberkörper. Ich wog zu der Zeit nur 68 Kilogramm bei 1,83 Meter. Ich war also weder muskulös noch dünn. Ich war knochig und dürr. Während ich meine Runden mit dem stark vibrierenden Rasenmäher zog, wabbelte die Haut meines Oberkörpers direkt über meinen Knochen und sah dabei etwa so aus wie die flatternden Gesichter von Jetpiloten bei Überschallgeschwindigkeit in Zeitlupe. Ich dachte, ich sei so sexy wie die männlichen Jeansmodels aus der Werbung, aber wenn attraktive Frauen vorbeigingen und ich sie mit hochgezogenen Augenbrauen charmant anlächelte, erwiderten sie die Blicke weder mit einem Lächeln noch mit einem Zwinkern. Und da ich mir dazu noch einen massiven Sonnenbrand geholt hatte, war es klar, dass das Rasenmähen auch nichts für mich war. Ich schlug die Anzeigen in der Gießener Allgemeine auf, um in den Jobannoncen für Studenten zu suchen. Die erste Anzeige, auf die ich antwortete, war: Nachhilfeschule in Heuchelheim sucht studentische Nachhilfelehre für Englisch und Französisch. Ich rief an und verabredete mit der Leiterin einen Vorstellungstermin. Die Bezahlung war super okay, 18 D-Mark pro Stunde. Dann blätterte ich eine Seite weiter und in der Mitte war eine unübersehbare Annonce, die ein Viertel der gesamten Seite vereinnahmte. Suchen dringend männlichen Synchronsprecher ab 18 Jahren. Gehalt 20 D-Mark Stunde. Student bevorzugt. Das hörte sich interessant an. Aber die riesige, dick gedruckte Anzeige machte mich stutzig. Ich blätterte die anderen Anzeigen durch.
Es war nichts dabei. Es wurden hauptsächlich ausgebildete Fachkräfte gesucht. Einen Vorstellungstermin hatte ich ja schon sicher und ich war guter Dinge, dass ich den Job als Nachhilfelehrer bekommen würde. Ich war neugierig, was es mit dem Synchronsprecherjob auf sich hatte und riskierte den Anruf. Hallo, Dr. Johnson hier.
Hallo, hier ist Richard Blaha. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Ich bin Student der Germanistik und Slawistik im 4. Semester und bin auf Jobsuche.
Student? Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Aber ich muss Sie warnen, Herr Blaha. Herr Blaha, haben Sie schon mal synchronisiert?
Nein, aber ich würde es zumindest gerne probieren.
Ja, das lässt sich einrichten, Herr Blaha.
Es gibt da nur eine klitzekleine Kleinigkeit, die Sie wissen sollten. Es handelt sich um Filme für Erwachsene.
Während er das sagte, wünschte ich mir, dass er jetzt nicht Pornofilme sagt, sondern dass es sich um trashige Splatterfilme handelt. Doch Dr. Johnson fuhr wie erwartet fort. Jetzt hör mal auf, ey.
Es handelt sich um erotische Filme ab 18 Jahren mit expliziten Darstellungen des Geschlechtsverkehrs. Wenn Sie ein Problem damit haben sollten, dann ist das nichts für Sie.
Okay, also doch Pornos. Ich muss zugeben, dass ich das trotzdem spannend fand. So ein Angebot findest du schließlich nicht jeden Tag. Ich antwortete, dass ich damit kein Problem habe und, um Dr. Johnson mit meinem enormen Interesse an dem Job zu beeindrucken, dass ich sogar stark gehofft hätte, dass es sich um erotische Filme handelt. Somit war mir mein zweites Vorstellungsgespräch für die nächste Woche sicher. Dr. Johnson sagte mir dann, dass ich nach Kleinlinden in die alte Post kommen sollte, denn er hatte dieses historische Gebäude für seine Produktionsfirma gemietet. Mein Vorstellungsgespräch in der Nachhilfeschule lief gut. Die Leiterin mochte mich und stellte mich den Jugendlichen vor, denen ich Nachhilfeunterricht geben sollte. Ich sagte aber noch nicht zu, denn ich hatte ja schließlich noch eine weitere und in meinen Augen spannendere Joboption. Ich fuhr also nach Kleinlinden und parkte vor der alten Post. Auf ein Pornofilm-Synchronstudio gab es hier keine Hinweise, keine Firmenschilder, keine Wegweiser. Das machte mich etwas nachdenklich. Was ist, wenn das hier etwas Kriminelles ist und ich gerate in irgendetwas rein, das mich womöglich ins Gefängnis oder ins Grab bringt? Doch die Neugier besiegte die Angst. Ich nahm meinen Mut zusammen und klingelte bei Dr. Johnsons Filmproduktion. Dann öffnete mir eine sehr nette, circa 50-jährige Frau die Tür und bat mich herein. »Sie sind bestimmt wegen des Vorstellungsgespräches hier. Kommen Sie mit!« Ich folgte der Dame durch einen langen Gang, der links und rechts mit Regalen voller VHS-Kassettenhüllen mit Hardcore-Porno-Covern vollgestellt war. Am Ende des Ganges befand sich ein Schreibtisch und dahinter saß er. Dr. Johnson. Klein, dünn, Oberlippenbart, Fokuhila, Hawaii-Hemd, Goldkettchen. Hallo, ich bin Dr. Johnson. Aber nennen Sie mich nur der Doc. Der Doc führte mich ins Tonstudio. Dort saßen meine zukünftigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also der Doc führte mich ins Tonstudio. Dort saßen meine eventuellen zukünftigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ein dicker Mann, so um die 40, mit Vollbart und Bierbauch. Zwei ältere Frauen, beide so um die 60, die ich eher so in die Kategorie mittelhessische Hausfrauen vom Dorf eingeordnet hätte. Und eine recht schöne, circa 22-jährige Studentin mit schwarzen Dreadlocks und Kifferaugen. Wir stellten uns alle gegenseitig vor und dann sagte der Doc: »Wir werden jetzt eine Probeaufnahme mit dir machen und ich hoffe, dass du was taugst. Es ist schwer, einen guten Sprecher zu finden und wir brauchen jetzt dringend eine männliche Stimme. Manfred hatte einen Herzinfarkt und ich habe Abgabetermin. Wäre cool, wenn das klappt, Richie.« Oh, wie ich Richie hasste. Ich war immer nur Richard oder Rich, aber Richie hörte sich für mich immer so herabwürdigend an. Das klang in meinen Ohren jedes Mal wie die Bezeichnung für so einen kleinen, verwöhnten Rotzbengel. Doch ich sagte nichts dazu. Ich wollte bei meinem Vorsprechen nicht negativ auffallen. Wir saßen alle auf Bürostühlen. Mehrere Richtmikrofone hingen von der Decke. Der Doc saß selbst mit im Aufnahmeraum und bediente das Mischpult. Er drückte einen Knopf und auf dem Fernsehschirm erschien das Standbild einer Gruppensexszene. Der Doc zeigte auf einen nackten Herrn, der gerade eine Dame oral verwöhnte. »Richard, du bist der da. dummes erstmal Leckgeräusche nachahmen, dabei selbstverständlich lustvoll, aber dezent stöhnen. Und wenn der Darsteller aufsteht, sagst du, deine Vulva ist heißer als der Ätna und schmeckt schärfer als Carolina Reaper. Als er das sagte, dachte ich, Carolina Reaper wäre irgendeine bekannte Pornodarstellerin. Dass es sich dabei um die schärfste Chili-Sorte der Welt handelt, habe ich erst viel später erfahren. Aber höchstwahrscheinlich gab es sogar eine Darstellerin mit dem Namen. Im Tonstudio schmunzelten alle über meinen ersten gesprochenen Pornosatz. Doch das fand der Doc nicht so gut. Er nahm seinen Job wirklich sehr ernst und ermahnte uns alle, professionell zu bleiben. Er hätte sich schließlich der Kunst verschrieben und keinem Schmuddelkram. Die Aufnahme lief. Die Szene fing an. Alle im Raum stöhnten und ich imitierte die Kunnilingus-Geräusche. Als mein Charakter in dem Film aufstand, sagte er etwas. Das war mein Augenblick. Ich versuchte es so lippensynchron und so schauspielerisch wie möglich und sagte mit einer hauchig-rauchiger Stimme, deine Vulva ist heißer als der Ätna und schmeckt schärfer als Carolina Reaper. Der Doc war begeistert. Die anderen applaudierten. Ich hatte den Job. Ich sollte von nun an zweimal wöchentlich ins Studio kommen. Nach einigen Wochen hatte der Job immer noch Spaß gemacht. Die Atmosphäre war sehr eigen, die anderen Sprecher und Sprecherinnen sehr sympathisch, der Doc zufrieden und vor allem gab es 20 D-Mark pro Stunde. Zwar rief mich die Leiterin der Nachhilfeschule mehrmals pro Woche an, dass der Job immer noch zu haben wäre und versuchte mich mit guter Bezahlung zu überzeugen, aber ich sagte ihr jedes Mal ab. Ich musste schließlich auch in die Uni und mit zwei Jobs hätte ich es zeitlich eh nicht hin. Ich musste schließlich auch in die Uni und mit zwei Jobs hätte es zeitlich nicht hingehauen. Ich gewöhnte mich langsam an den Nebenjob als Pornosynchronsprecher. Doch man stumpft dabei echt ganz schön ab. Erotisch war es übrigens nie. Für uns wurde es mit der Zeit ein ganz gewöhnlicher Job wie jeder andere. Besonders aufgefallen ist uns das, wenn wir nach Feierabend mit dem Stadtbus zurück nach Gießen fuhren und uns über unseren Arbeitstag unterhielten. Der Bus war nämlich jedes Mal voll mit Rentnerinnen und Rentnern. Christina, so hieß das Giffermädchen mit den Dreadlocks, saß im Bus meistens neben mir und hinter oder neben uns die Hausfrauen und der Mann mit Bart und Bierbauch. Unsere Gespräche auf der Heimfahrt klangen dann ungefähr so. Christina sagte, ja, das war lustig, als ich dir vorhin einen geblasen habe, ne? Und ich plötzlich niesen musste. Oh mein Gott, haben wir alle gelacht. Dann sagte der Mann mit dem Bierbauch zu den zwei 60-jährigen Frauen. Aber unser Dreier ist heute endlich gelungen. Das war aber auch echt kompliziert. Ich hatte mich da wirklich beim Kommen immer etwas verhaspelt. Wir blendeten komplett aus, dass der Bus voller Menschen war, die nicht wussten, worum es geht. Wenn wir unseren Arbeitsalltag Revue passieren ließen, war es im Bus immer sehr still. Einmal durchdrängte das Flüstern einer älteren Frau die Stille. Das sind die aus der alten Post. Wenn wir die Blicke der anderen gemerkt hatten, dann hörten wir selbstverständlich auf, über unseren Arbeitstag zu sprechen. Und wurde just in dem Moment klar, dass wir abgehärtet waren und es nur uns normal vorkam. Es war eine schöne Zeit. Doch eines Tages kam es zum Eklat. Wir sollten uns selbst Dialoge für einen Film ausdenken. Es war ein italienischer Porno, den wir synchronisieren sollten. Wir sahen ihn uns ohne Ton an, damit wir unsere Kreativität freien Lauf lassen konnten. In dem Film trafen sich zwei Pärchen auf dem Platz vor dem Pantheon in Rom und fanden sich in der nächsten Szene in einem Hotelbett wieder. Bevor es zur Aktion kam, lagen sie kuschelig im Bett nebeneinander und unterhielten sich. Wir dachten uns also einen schönen und pornoadäquaten Dialog für die Szene aus. Christina fing an. Ach Rom, die ewige Stadt. So ein Zufall, dass es hier so ein schönes Hotel gibt. Direkt an der Piazza. Als der Doc das hörte, rastete er plötzlich aus. Was soll die Scheiße? Wir synchronisieren ins Deutsche. Wir sind jetzt in Hessen. Die treffen sich nicht auf einer Piazza, sondern auf der Zeil und ficken im Hotel in der Kaiserstraße. Aber in der Anfangsszene sieht man doch das Pantheon. Das ist doch eindeutig Rom. Nein, das ist jetzt Frankfurt. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr. Ich kann nicht so gut mit Leuten arbeiten, die das nicht verstehen. Der Doc schickte uns nach Hause und sagte, wir sollen nicht mehr kommen, bis er uns anruft. Wir wussten nicht, was los war und hörten nie wieder von ihm. Die alte Post stand dann auch wieder leer. Ich hatte zum Glück noch eine Option und rief in der Nachhilfeschule an, ob der Job noch zu haben ist. Und ja, er war noch zu haben und ich fing dort an, bis sich der Doc wieder meldet. Doch das tat er nie.
Das war's.
Cool.
Ja. Da ist sogar sehr viel Wahrheit drin.
Nein, er hieß in Wirklichkeit Harry. Aber Doc Johnson fand ich irgendwie lustiger für den Text. Also die Sache ist, die natürlich, es ist, steckt viel Wahrheit drin, aber ich versuche die Texte dann ja auch immer ein bisschen lustiger zu schreiben.
Natürlich.
Und so. Also gerade ja solche Texte.
Die Frage ist extrem dumm natürlich von mir. Natürlich ist ja nicht so. Aber total lustig. Ja, hätte ich auch dein Einstieg in die Welt des Synchronsprechens, oder?
Ja, das stimmt, ja. Also, nee, Synchronsprechen habe ich nie gemacht. Was ich mache, ist eher so Voice-Over-Sprechen ja, für Werbung
ja,
und so.
Ja, für Werbung, aber das hast du ja da auch angefangen.
Ja, ehrlich gesagt, ja, da habe ich das angefangen.
Nicht nur Sex.
Und ich habe ja danach, nach
weniger Sex sogar. Das ist ja professioneller Einstieg.
Das war eher Schauspiel, ja. Und als ich dort gearbeitet hatte, kam der Film Boogie Nights raus, ja. Und super, ja. Da ging es ja genau darum, dass da der große Pornofilmproduzent halt so total, ich mache hier Kunst, ich mache hier. Und das war wirklich genau zu der Zeit. Ne? Das war irgendwie so, es hat alles so wirklich so total gepasst. Meine ganzen Freunde, die waren dann so, Rich, nimm mich mal mit. Ja. So, ich will aber mitkommen. Und dann habe ich einen Freund von mir mitgenommen, den Tim. Das kann ich jetzt ruhig sagen. Ich glaube, wenn er das hier hört, dann würde er sich sehr freuen. Auf jeden Fall. Und wir waren dann in der Kabine. Und wir haben rumgestöhnt. Und dann bin ich so raus aus der Kabine. Wir waren alle total geschwitzt. Ne? Und dann, er saß nur so, er so, oh, ich bin voll geil geworden gerade, ey. Du, das wäre jetzt nur Arbeit, ne? Wir haben wahrscheinlich unsere Arbeit ganz gut gemacht, wenn er das gesagt hatte.
Gibt es die Filme noch? Kann man die noch?
Nein, die war ja.
Hast du mal geguckt, ob sie irgendwo.
Du, ich habe das gegoogelt, ich habe geguckt, ich habe es nicht gefunden.
Gegoogelt? Naja, dann musst du halt bei den Pornoportalen dann nachgucken, ob es da irgendwo
ist. Ach so. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie die Dinger heißen. So, soll ich da irgendwie hinschreiben, italienischer Porno, bla bla
also
bla oder
bei
was?
Bei X-Hamster heißt das? Kennen doch wahrscheinlich.
Ist das
alle
nicht
Leute.
Verboten worden?
Ich weiß nicht, also habe ich noch nicht mitgekriegt.
Habe ich letztens erst gelesen, das wurde verboten.
Also ich, ja, also das wäre schade. Da, da kann man, da gibt's so gerade auch so italienische Pornos.
Oh nein!
Da gibt es so alte Vintage-Pornofilme aus den 80ern oder 90ern.
Ja, das
70ern.
Waren ja die 90er, ja, ja.
Ja, die sind da alle, da musst du mal gucken. Also ich werde es bestimmt nicht machen. Ich glaube, es fände ich schräg, wenn ich dann deine Stimme da irgendwo hören würde.
Ey du, die klang aber, früher ganz anders, weil das war noch vor viel weniger. Ich rauche ja nicht mehr, wie gesagt, aber ich habe ja lange geraucht, ich habe viel getrunken und meine Stimme, die klang schon ein bisschen anders früher.
Okay,
die war ein bisschen dünner.
Verstehe. Na, ja, also ich stelle ja immer den Ton ab beim Porno gucken, weil das mich dann irgendwie ablenkt.
Ja, wenn er synchronisiert ist, ja.
Nee,
also
auch so grundsätzlich, ich stelle ihn halt ab. Also ist mir auch egal, was andere machen. Ich stelle den Ton immer ab, deswegen könnte mir das nicht passieren, dass ich deine Stimme höre und ich gucke auch keine Vintage-Pornos, weil, naja, die sind mir da alle immer zu behaart. Deswegen gucke ich die nicht. So. Genau, das habe ich.
Da habe ich aber letztens übrigens was gehört und das war auf Radio 1 irgendwann. Das fand ich ganz interessant. Und zwar, da hat sich irgendein Wissenschaftler, irgendein Biologe darüber beschwert, dass die Leute ja heutzutage sich nur noch rasieren. Es wäre eine Art ausgestorben deswegen. Und zwar Filzläuse.
Ja, super. Ja, okay, keine Ahnung. Echt? Ja, wirklich?
Ja. Und er hat auch gesagt, er kämpft dafür, dass die Leute sich nicht rasieren, damit die Filzläuse wieder irgendwie heimisch werden können, denn wir haben sie mit dem Rasieren ausgerottet.
Ja, aber sind die Filzläuse irgendwie wichtig? Interessant, die sind ja auch nicht niedlich. Wenn Koala-Bären jetzt aussterben, weil die Menschen sich rasieren, dann wäre dies halt schade.
Ja, aber das wäre sehr schade.
Aber
man
hat ja keine
ja.
Koala-Bären in der Schambehaarung halt hängen. Aber,
na, wer weiß, wie die Filzläuse irgendwie für andere Tiere
sind, so,
wirken.
Ja.
So, vielleicht sind die ja für manche Leute total niedlich.
Ja,
also,
so groß Auflage. Aber ganz ehrlich, ja, da
weiß gar nicht, wie
die aussehen.
Wir haben ja auch, wir gucken jetzt mal, wie sieht eine Filzlaus aus.
Ja.
Wir werden das gleich mal bis.
Ich kenne nur von Hans Moser das Lied, ich muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein, sonst wäre die Sehnsucht nicht zu groß nach einem Wein.
Okay.
Aber ich glaube, ein Reblaus ist bestimmt niedlicher als eine Filzlaus. Ja, ich sehe gerade das Bild. Nee, also ganz ehrlich, ist jetzt kein großer Verlust.
Okay, also beschreib mal, was du gerade siehst.
Das sieht echt eklig aus. Sieht so ein Kaffeefleck mit Armen dran. So wie so ein, echt widerwärtig. Sieht aus wie so ein Teufel mit den Hörnern noch am Kopf dran. Ne? Also sowas will man echt nicht am Körper haben, ne? Und dann noch, nee.
Ja, wirklich krass aus. Das sieht ja aus. Hier wie der Teufel, oben, ne? Naja, es sieht ein bisschen, ja stimmt, das, naja, wie so ein Stier oder so, aber es sieht auch ein bisschen so aus, als würde da so oben auf dem Kopf so ein Pinguin stehen mit offenen Armen und so, irgendwas schreien. Auch. Oder als würde er singen wie so ein Tenor in der Oper.
Stimmt auch, ja.
Also er sieht aus wie ein Teufelskopf.
Ja.
Mit so eigentlich drei Hörnern auf jeder Seite und oben steht halt ein Pinguin oder so eine Art Pikachu, der mit offenen Armen eine Arie singt.
Ah, jetzt sehe ich, was du siehst. Der ganze Körper sieht aus wie so ein Ziegenkopf. Ja,
ja genau, ja. Hier die Augen.
Total.
Und hier so und der guckt auch
das
so
böse. Das
ist
wirklich wie der Teufel persönlich. Was ich jetzt zuerst gesehen habe, war so, wie so eine Art Godzilla oder irgendwie so ein Viech mit so drei Armen links und rechts.
Ach also so, du hast das ganze Ding.
So habe ich das gesehen. Okay, ja. Und oben nochmal so ein der Gehörnte, also wie so ein Kopf, was du als Pinguin mit ausgestreckten Armen bezeichnest, habe ich als Kopf gesehen, wie der Gehörnte, also der Teufel, also wie so, ja, wie so, der, das war der Kopf.
Verstehst Ach so, du? Ja, okay, verstehe.
Und dann, dann kommt das noch so an mit so drei Armen links und rechts. Und sowas will man doch nicht in, also ein Glück, also ganz ehrlich, nee, da kommt.
Okay.
Gut, also.
So, das Thema Filzläuse hatten wir jetzt durch.
Aber Filzlaus ist jetzt kein großer Verlust. Wo hast du den denn gehört?
Das war irgendwann mal auf Radio 1 irgendwie. Ich weiß nicht, ob das irgendein Wissenschaftler, vielleicht war es ja sogar, bei sowas ist es immer Marc Benecke meistens, aber.
Bestimmt war der das.
Das war irgend so ein älterer Biologe tatsächlich, das gesagt hatte. Weil ich kann mich erinnern, das war eher so eine ältere Stimme. Aber
Filzläuse
so.
Will man noch nicht haben. Und gerade wegen der Filzläuse, weil zum Beispiel einer von, mein Ex, mein Ex-Ex-Ex-Mann, noch ein längerer Ex.
Ex-Ex-Ex-Mann oder Ex-Ex-Ex-Freund?
Also, Ex-Mann
so
sogar.
Verheiratet.
Nee, ich war nicht auf verheiratet, mein Ex-Mann.
Nicht so.
Aber ich will das auch nicht sagen. Okay. Nee, ich will ihm das jetzt auch nicht, der soll das jetzt, also einer, mit dem ich mal was hatte. Sagen wir es mal so, allgemein gesagt. Den habe ich gefragt, weil da haben wir auch mal über Rasieren oder so gesprochen. Der hatte irgendwie mal Filz, hat er erzählt, dass er das mal gehabt hatte.
Ich kenne niemanden, der das mal hatte oder hat.
Der hat das, okay. Ich kenne halt jemanden, der das mal hatte. Der hat das erzählt, aber nicht als wir was miteinander hatten. Da hat er das schon lange nicht mehr. Das war ganz in der Vergangenheit.
Na, das würde ich heute auch sagen.
Ja, und der hat das erzählt, dass er das hatte. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, das hat total gejuckt. Das war total schrecklich. Hat er sich da irgendwo mal eingefangen. Das war so in den 70ern, als sie da alle sexuell da irgendwie offener waren, dann haben die noch mehr rumgefügelt.
Naja, in den 70ern, Vintage, ne?
Ja, Vintage, ja gesagt, genau. So ja, whatever, genau. Und da hat er sich das irgendwie geholt und dann habe ich, das war echt so, fällt mir jetzt ein, das Gespräch, dann habe ich so gesagt, oh Gott, was hast du denn da gemacht? Wie schrecklich. Filzläuse. Und das hat total gejuckt und das war das Gespräch. Und er hätte sich deswegen, die Schamhaare abrasiert, so alle.
Ach so, deswegen, in den 70ern, das war ja total radikal in der
radikal,
Zeit.
Radikal, weil das eben so gejuckt hat, aber das war eben die beste Methode, weil was willst du, da bist du ja, würde ja jeder machen. Am Kopfhaare, wenn du Kopfläuse hast, machst du halt irgendwie schmierst, also dann kaufst du ja irgendwas.
Da gibt es auch so ein Shampoo
oder so. Gibst du irgendwie Shampoos oder irgendwie Öl, da tust du da halt rein, da rasierst du ja nicht, das haben sie ja früher auch immer gemacht bei Kopfläusen, dass die Haare abrasiert haben. Aber Schamhaare, das sieht ja niemand, da hat er sich halt, das war dann unser Gespräch damals, weil ich damals auch noch nicht rasiert hatte. und dann war das für mich so total interessant, weil dann habe ich gesagt, was hast du da gemacht? Ja, und dann hat er gesagt, er hat sich dann die Schamhaare alle abrasiert und dann waren die halt weg und das war so unerträglich gewesen. Und dann habe ich noch gesagt, fand ich das so interessant, echt, du hast dir da alle Schamhaare abrasiert? Wie krass, und wie war das denn dann für dich, die abrasiert zu haben? Und er meinte, ja, das war halt, das hätte dann auch so total gejuckt, als sie nachgewachsen sind.
Okay.
Genau, das war so das Gespräch. Also dann haben die Filzläuse erst gejuckt in den Schamhaaren und dann hat die abrasiert und dann hat es gejuckt, als sie nachgewachsen sind. Aber das war das Gespräch damals. Aber was dann dieser Typ da, dieser Biologe dann meinte, dass die ausgestorben sind.
Ich weiß gar nicht, ob das ein Biologe war, aber ich vermute es jetzt mal.
Genau, weil wenn die ausgestorben sind, wenn sich alle Leute die Schamhaare halt abrasieren, ja, selber schuld, Filzlaus, kann ich da nur sagen.
Das ist okay.
Wenn es halt juckt, das ist ja unerträglich.
Naja, das stimmt ja. Wobei es hieß ja immer, hießen irgendwie die Filme früher immer nicht irgendwie so, mich juckt's, komm her oder
ja,
so.
Ja, stimmt. So. In Bayern doch, juckt die Lederhose und
ja,
so.
Ja, so Sachen.
Ganz genau,
so.
Ja.
Oh, vielleicht stimmt. Hat das ja was mit den...
vielleicht hängt das damit zusammen.
Vielleicht hat das was mit den Filzläusen zu tun.
Nee, jucken so heißt ja auch, dass man halt geil
ja,
ist.
Ja, ich weiß. Ja.
Aber trotzdem, ja, jetzt die Assoziationen liegen nah. Und ich kann aber keine heute, alten ja. Pornos gucken. Weil ich das irgendwie, oh, ist auch total krass, das zu sagen, weil ich das irgendwie, ich finde dieses Bild zu haarig, ich finde das unangenehm. Ist echt schlimm, aber ich mag das nicht. Aber ich mag sowieso keine Geschlechtsteile in Großaufnahme sehen, schon gar nicht von Frauen, von Männern auch nicht.
Ich glaube, das mögen eher Männer.
Ja, ich weiß.
Und deswegen sind, glaube ich, die meisten Pornos eher so viel Männer und mit Männerfantasien gemacht.
Ja, aber ich kann auch keine frauenfreundlichen Pornos gucken, da gibt es ja auch so welche. Das kann ich auch. Ich kann eigentlich gar keine Pornos. Ich weiß ja, was ich gucke. Ich habe da schon. Und dann gucke ich das. Und das reicht mir dann 2 Minuten. Und ich gucke auch meistens nicht hin. Und den Ton stelle ich auch noch aus. Ich bin also komplett unschuldig.
Ja, brauchst du auch nicht.
Brauche ich also, auch ja. nicht.
Nee, aber weißt du was? Also, okay, hast du noch irgendeinen kurzen Text?
Ja, ich lese noch einen Text, der passt gar nicht hin. Schneid den auch ruhig raus. Ich habe nur Bock, den vorzulesen.
Nein, okay. Okay, Ruth liest jetzt einen Text, bevor wir wieder Musik machen.
Genau.
Weil wir brauchen auch ein bisschen Musik. Oder haben wir schon Musik gemacht
davor? Einmal dein Punklied hatten wir.
Ja, nee, wir brauchen mehr Musik hier. Wir müssen schon irgendwie immer Text, Musik oder so. Ja. Aber okay.
Ich lese noch einen Text vor, ja? Wenn du mich fragst, ich weiß gar nicht, wie lang der ist, aber der hat so ein schönes Bild, guck mal hier, Zoom. Gut, also ich lese noch einen Text vor. Der heißt In weiter Ferne zu nah. Passt ja irgendwie passt das auch mit dem, was wir gerade besprochen haben. In weiter Ferne zu nah. Der ist vom 10. Juni 2021. Also von hier aus in der Zukunft 6 Wochen und aber ein Jahr zurück. Das Abendprogramm von Mann aus der Zukunft. Weil das war ein Kumpel von mir, der Mann aus der Zukunft. Der kommt... Oder ist sogar ein Kumpel von mir, weil der immer so modern angezogen ist und der ist irgendwie, wie viele Jahre jünger? 15 Jahre jünger als ich. Genau, ich nenne den immer den Mann aus der Zukunft, weil der hat immer die neueste Technik, das neueste iPhone, die neuesten Klamotten. Der ist total up to date und deswegen nenne ich ihn den Mann aus der Zukunft oder er. Das war er, genau. Weil wenn man wissen will, was angesagt ist, muss man sich an ihn wenden. Also. Das Abendprogramm, da ist auch schon wieder vom Mann aus der Zukunft, da hört man es auch, was man machen muss, wenn man, das war vor einem Jahr, egal. Also vor einem Jahr war das halt total hip. Das Abendprogramm vom Mann aus der Zukunft. Thai-Massage bekommen, dann meditieren und dann Opfer von Tarkovsky streamen, dabei kiffen und dann gute Nacht. Das ist wirklich Zukunft. Deswegen kam er nicht in den Park, wo sie mit Superman auf einer Bank saß. Wer war das? Ach, das war, ja, weiß ich auch wieder, wer das war. Genau, da hatte ich, ja. Deswegen kam er nicht in den Park, wo sie mit Superman auf einer Bank saß. Sie war nicht lange dort, ein halbes Stündchen vielleicht. Dann musste sie weiter und Superman musste zurück nach Hause, wo er sich gemeinsam mit Superwoman eventuell noch einen Wim Wenders-Film ansehen würde. Sie wollte schon, das war wahrscheinlich ich denke mal, sie wollte schon seit längerem mal was in Richtung Spiritualität ausprobieren. Daher hatte der Erzählerin die Idee ganz gut gefallen, sich an diesem ganz normalen Wochenabend einen Wim Wenders-Film anzusehen. Sie konnte es daher gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und wählte dann bei Amazon Prime Wenders in weiter Ferne so nah aus, in der Hoffnung, dadurch kurz mal blockierte Energien lösen zu können, in Resonanz zu gehen und Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Als der Großmeister Y und sie einander kennenlernten, hatte er sie in den KitKat-Club mitgenommen, in den sie sich bis dahin noch nie zuvor getraut hatte, weil sie fürchtete, dort aus Versehen Fremde miteinander ficken zu sehen. Und dies war eine Erfahrung, die sie eher weniger machen wollte. Sie waren auch nicht deswegen dort, der Großmeister Y und sie, sondern aus anderen Gründen. An dem Tag war auch gar keine Fetischparty, also konnten sie in normalen Klamotten rein, aber die Fetischleute und so weiter waren ja trotzdem da. An der Seite des Großmeisters schritt sie über den Dancefloor und ihr war seltsam zumute, aber unangenehm seltsam und sie ließ ihren Blick so rasch wie möglich schweifen und sie hatte Angst vor dem, was sie sah oder sehen könnte. Und sah deswegen lieber nicht so genau hin und sie hielt die Hand des Großmeisters fest umklammert. nicht werten, rief er ihr tröstend ins Ohr. Und er meinte damit, sie solle die Eindrücke ohne inneren Zensor passieren lassen, also sich leer machen, keine Haltung einnehmen, das, was sie sah, durch sich hindurchfließen lassen, es einfach nur akzeptieren. Nein, auch das nicht. Nicht mal akzeptieren, sondern es einfach nur geschehen lassen, ohne zu bewerten und somit den Eindrücken nicht die Möglichkeit zu geben, Eindruck zu hinterlassen. Sie tat, wie ihr geheißen, und das half etwas. Und die beiden sind ja dann auch bald wieder von dort weggegangen. Als sie nun an diesem ganz normalen Abend, ein oder zwei Jahre später, in weiter Ferne so nah von Wim Wenders auf Amazon Prime streamte, ging es ihr wie Proust beim Madeleine-Essen. Denn sie fühlte sich plötzlich exakt so wie damals, als der Großmeister Y in den KitKat-Club mitgenommen hatte. Ihr war seltsam zumute, aber unangenehm seltsam. Nicht werten, flüsterte sie sich tröstend beim Filmschauen zu. Und sie versuchte nicht so genau hinzusehen und sie hatte den Film ja dann auch bald wieder ausgeschaltet. Um nun ihrerseits einen kulturellen Beitrag zum zwischenmenschlichen Miteinander in der BRD zu leisten, zog sie ihr neues Kleid von Mango aus und verschickte im Anschluss per Messenger unaufgefordert erotische Bilder von sich an ehemalige Liebhaber. Nicht von diesen wurde sie dafür kritisiert, wohl aber jedoch von sich selbst. Also nicht kritisiert im eigentlichen Sinne, sondern eher wohlmeinend hinterfragt, woraufhin sie in sich ging bezüglich ihrer Beweggründe und herausfand, dass sie nach wie vor an den Folgen der zurückliegenden maßnahmenbedingten Isolation litt und dass dieses Leiden sich durch einen übermäßig starken Vergangenheitsbezug äußerte. Die Vergangenheit war für sie sozusagen in weiter Ferne zu nah. Ich muss diesen Zustand beenden, und zwar sofort, sagte sie sich. Denn in Wirklichkeit, so wurde ihr nun klar, sehnte sie sich nicht nach der Vergangenheit, sondern nach der Gegenwart. Um dorthin zu gelangen, musste sie schleunigst aufwachen und deswegen so schnell wie möglich einschlafen. Leider war sie überhaupt noch nicht müde. Aber grundsätzlich stand ab jetzt die Richtung fest. Ja, das war's. Schon ein abgedrehter Text, habe ich glaube ich nicht mehr gelesen.
Das war schon.
Ja, das war schon.
Ich kenne den Text schon. Ich habe den schon mal, ja. Ich glaube, den hast du schon mal vorgelesen.
Das ist schon sehr kryptisch, aber auch gar nicht so schlecht. Aber ich kann noch, soll ich noch einen anschließend lesen? Weil das war schon. Da geht es mich um weiter Ferne so nah.
Okay, dann mach noch mal einen. Okay, ja. Ein weiterer Text von Ruth Herzberg.
Ja, aber das geht, der schließt sich an. Also in weiter Ferne so nah, Wim Wenders, 1996. Gibt es eine Szene, da pokern Peter Falk und andere Weltstars wegen des Geldes vermutlich pittoresk Schwarz-Weiß-Kette rauchend in einem Kellergewölbe. Die Weltstars müssen in dieser Szene so tun, als würden sie Otto Sander nicht sehen, der da auch herumsteht, weil er ja einen Engel spielt, den aber nur der Zuschauer sehen kann. Denn die Weltstars spielen ja Menschen und Menschen können Engel nicht sehen. Es ist ein großes Thema in weiter Ferne so nah, dass die Menschen die Engel nicht sehen können. Nur kleine Mädchen können das noch, habe ich aus dem Film gelernt. Aber auch die nur im Traum. Und hören können die Menschen die Engel natürlich auch nicht. Denn den Menschen von heute werden Tag für Tag Lügen verkündet, so dass sie die Engel nicht mehr hören können. Voice-overte es in dem Film an anderer Stelle bedauernd zu klassischer Musik. Es wird nicht gesagt, wann die Menschen die Engel noch hören konnten, anstatt der verkündeten Lügen und auch nicht, welche Lügen von wem verkündet werden, aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Der Filmzuschauer, jedenfalls der in weiter Ferne so nah Seher, aber kann Engel sehen und hören, trotz der Tag für Tag verkündeten Lügen, obwohl auch er nur ein Mensch ist. Das heißt, der Zuschauer, in dem Falle ich, konnte vorgestern also Otto Sander sehen, der einen Engel spielte, den kein Mensch sehen kann. Otto Sander finde ich gut. Ich fand ihn gut, muss man ja heutzutage leider sagen. Denn Otto Sander lebt nicht mehr und ist jetzt also wirklich ein Engel. Und darum kann ihn niemand mehr sehen, ganz egal, ob Weltstar, Zuschauer, in weiter Ferne zu nahe, Seher, Mensch oder kleines Mädchen. Friede seiner Asche. Otto Sander, ist der nicht irgendwie mit Ben Becker verwandt, dachte ich beim Anblick der Pokerszene. Wegen Boris Becker kam ich drauf. Wegen Boris Becker kam ich drauf. Weil der pokert doch auch. Oder hat mal gepokert. Auch für Geld. Auch im Film. Also fast im Film. Im Fernsehen nämlich. Ich sah also Otto Sander und Poker und dachte Becker. Und genau in diesem Moment gab es einen Schnitt und einen Zeitsprung in die Nazi-Zeit. Die Zeit, in der man Engel noch hören konnte, anstatt Lügen. Und jemand im Film sagte Anton Becker, weil es jetzt um den ging, weil es in weiter Ferne so nah eine Figur dieses Namens gibt. Und jetzt ging es irgendwie um den. Da ging irgendeine Anton Becker betreffende Handlung weiter. Oh, was für ein krasser Zufall, dachte ich. Und dann stockte mir der Atem, denn mir fiel ein, dass es noch einen Becker-Bezug in dem Film gibt. Nämlich Bruno Ganz, denn der spielt da einen Pizzabäcker. Es wurde einen Moment ganz still im Zimmer, dann ging wohl gerade ein Engel vorbei. Was sehr gut möglich ist, denn vielleicht war er es. Denn Bruno Ganz ist leider auch schon lange nicht mehr ganz, sondern Bruno Ganz ist kaputt. Bruno Ganz ist jetzt ein Engel oben bei den Engeln. Bruno Ganz ist tot, um ganz genau zu sein. Ach, lassen wir das. Sich über in weiter Ferne so nah lustig zu machen, ist unnötig wie einfach. Ist so unnötig wie einfach. Ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Dann lieber noch einen anderen Film gucken, weil Amazon Prime mir den vorschlägt, und zwar die Schlingensief-Doku Ins Schweigen hineinschreien. Schlingensief ist auch schon lange tot. Christoph Schlingensief. In der Doku kommt raus, oder jedenfalls wirkt es so auf mich, als hätte Schlingensief seine gesamte Kunst erstens wegen und zweitens gegen seine Eltern gemacht. Also die erwähnt er immer wieder und damit, wofür sie stehen, wofür sie Symbole stehen, natürlich setzt er sich die ganze Zeit auseinander. Also mit Deutschland, Hitler, Helmut Kohl, Wagner, Nazis, Asylanten, Grundgens, CDU, Afrika und überhaupt alles sonst in diesem Kosmos, beziehungsweise wird alles Teil seines Kosmos und so weiter. Ich habe ihn damals ziemlich mitbekommen, Christoph Schlingensief, in den 90ern in Berlin, und weiß noch, dass ich das damals spürte. Und es ging mir ja nicht nur mit ihm so, dass alles, was da verhandelt wird und wie es verhandelt wird, für mich irgendwie interessant ist oder sein kann, in bestimmten Aspekten jedenfalls. Aber dass sich das nicht an mich richtet, war mir auch klar. Also an eine 17-, 18-jährige Ostberlinerin. Sondern dass ich, wenn ich Schlingensief-Kunst konsumiere, Zeugin einer Auseinandersetzung von jemand anderem mit jemand mit anderen werde. Also nicht mit mir, beziehungsweise jungen Frauen aus dem Ostblock, hat Christoph Schlingensief sich befasst oder sich an sie gewandt, sondern eben an Mama, Papa, Hitler, tausendjähriges Reich, BRD. Aber wenn man sich auch damit befasst, wie wahrscheinlich die meisten, macht es natürlich Sinn, sich mit Schlingensief zu befassen und sich anzusehen, wie er sich dran aufreibt. Im Grunde ist es ja auch keine Spezialität von Schlingensief, sich in seiner Kunst irgendwie an seine Eltern zu richten. Also jeder Künstler richtet sich in seinem Werk an jemanden, den er liebt oder hasst oder geliebt hat. An Mama, Papa, Mann, Frau, Ex-Mann, Ex-Frau, Gott oder Welt. Was das Kunstschaffen auch manchmal etwas verzweifelt wirken lässt oder den Künstler kindisch oder unreif, in der Pubertät hängen geblieben. Forever Little 16. Auch weil die, an die man sich eigentlich wendet, für die man es eigentlich macht, die werden es nie kapieren oder verstehen wollen. Die werden immer nur den Kopf schütteln und sagen, Mensch Christoph, was ist denn los mit dir? Wir machen uns solche Sorgen um dich und du siehst ja mal wieder schlimm aus. Die verstehen einen nie, aber dafür dann alle anderen. Vielleicht heißt die Schlingensief-Doku darum, in das Schweigen hineinschreien, wer weiß. Schlingensief war und ist wichtig für mich, auch wenn ich sozusagen nicht seine Zielgruppe war und bin. Das ist kein Problem für mich. Wenn ich mir Kunst hätte ansehen wollen, die sich an 16-jährige Ostberlinerinnen richtet, hätte ich auch ins Grips-Theater gehen können. Man kann als Künstler aber natürlich auch nur sich selbst geil finden und zweitens kleine Mädchen. Da muss man dann aber mächtig aufpassen, sonst kommt am Ende sowas raus wie in weiter Ferne so nah. Ja, das war es.
Ja, gut. Ja. Ja, sehr interessant. Ja, ich habe ja tatsächlich mal mit Otto Sander zusammengearbeitet.
Ich habe ihn auch mal kennengelernt, beim Dreh von In weiter Ferne so nah.
Ach so, ach okay, das ja, ist ja lustig. Nee, weil ich habe den nur aufgenommen, also Stimme im Tonstudio.
Ach echt, da bist du ihm mal begegnet?
Nein, das war nur eine ISDN-Schaltung, über die wir ihn aufgenommen hatten. Und also ich habe mit ihm sozusagen telefoniert. Ihm bin ich nicht begegnet, Ben Becker bin ich sehr oft begegnet. Mit dem hat mir oft irgendwie was aufgenommen. Und der ist dann immer später ins White Trash gegangen, die Torstraße damals nur, wo wir auch immer hingegangen
ja,
sind.
Ja, da bin ich auch immer hingegangen.
Und da waren wir alle auch.
Ja, da waren wir alle
White Trash. Das war Borsigstraße, noch bevor die in der Schönhauser waren.
Also ja, ach so, da noch. Da war ich auch, in dem alten.
Ja, in dem richtigen White
ja,
Trash.
Ja, in dem richtigen. Also, ja. White Trash und White Trash, ne?
White Trash Fast Food, ja.
Ich war da auch gewesen.
Eine legendäre Bar auf jeden Fall
gewesen. Ja, ich war gewesen. Da auch. Da war Peaches auch und so.
Ja, ja. Genau, da habe ich auch Beaches damals kennengelernt. Da, Mick Jagger ist mal dahin. Ich habe einen Text darüber geschrieben, weil es hat mich auch ein bisschen erinnert von der Atmosphäre an den Bunker in Prag damals.
Ach, da war ich auch.
Bunker war in Prag in den 90ern. Also ich weiß nicht, ob das für mich so legendär ist, weil ich da genau in dem Alter war, wo man einfach in Clubs und sowas gegangen ist. Aber ich muss sagen, ich hatte das später auch gar nicht so gehabt. Es gab dann diese ganzen Techno-Geschichten, diese Techno-Clubs, die waren, aber es hatte nie dieses Freakige, das gab es jetzt bei Techno zwar irgendwo auch, aber nicht so extrem wie in diesen Rockclubs der 90er. Also gerade in Prag, das war ja auch so, Revolution, die Leute sind ja ausgerastet.
Ich war im Bunker in Prag, habe ich mit meinem Freund damals zusammengekommen. Das war so, glaube ich, mein erster Freund war es sogar.
Du, ich will dir jetzt nochmal was zeigen. Mhm. Ich komponiere ja für Werbung, Musik, ne? Und es gibt manchmal so Sachen, und das fiel mir gerade ein, ich zeige dir jetzt mal das hier zu dem Thema. Oh, baby, this is for you. Das war mal ein Layout für eine Werbung. This night you won't forget, because it's gonna be the best one you've ever. Cheesy, ja?
Total. Aber was ist das? Wofür war das Werbung?
Für Sixt. Die haben aber was anderes genommen, leider. Das war nur ein Pitch. Also Pitch bedeutet ja halt Ausschreibung. Da gab es noch einen zweiten, aber ich meine, hier kann ich das natürlich auch schon zeigen. Obwohl, das wurde für Audi dann irgendwann benutzt. Aber das ist genau in dem gleichen Stil. Aber ohne Stimme wurde es dann für Audi benutzt. Ja, die sind alle immer sehr kurz, ne? So. Ja, und hier ist noch so ein Becken zum Schluss. Cool, ne?
Ja, wie lange brauchst du für sowas?
Ach, keine Ahnung. Manchmal eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde oder so. Cool. Und das Mixen dauert dann immer ein bisschen so irgendwie. Aber so die Idee, wenn ich die Idee habe, das geht schnell. Ich habe jetzt einen ganz kurzen Text noch zum Schluss. Und zwar, ich wollte irgendwas machen, was ich auch in der ersten Folge angekündigt habe. Aber ich weiß gar nicht, was. Egal, jetzt bin ich schon besoffen, deswegen ist okay. Ich habe jetzt einen Text geschrieben, den habe ich einfach nur geschrieben. Ja, eben gerade.
Ach cool, wie eben gerade, wann jetzt?
So nebenbei. Und jetzt, der Text ist, okay. der ist nur zwei Seiten lang, der ist total kurz. Aber es geht nur darum, irgendwie dass ich einen Text schreibe, um nichts anderes. Okay, der Text heißt Brainstorming. Ich soll einen Text schreiben und ihn dann auch noch vor einem Publikum vortragen. Und das schon bald. Es hieß, Richard, mach mal etwas Neues, denn deine Anekdoten aus der Asylantenkindheit, die Geschichten über den späteren Drogenkonsum und über Gruppensexpartys sind irgendwie langweilig. Mein Gewissen sagt mir, dass ich unbedingt etwas Neues schreiben soll. Es plagt mich schon die ganze Zeit. Hey Gewissen, bitte plage mich nicht so sehr. Wie soll ich denn so schnell einen Text voller Tiefe, Humor, Spannung und Verstandesmäßigkeit entstehen? Wie soll denn so schnell ein Text voller Tiefe, Humor, Spannung und Verstandesmäßigkeit entstehen? Verstandesmäßigkeit, okay. Vielleicht mal wieder etwas politisch Unkorrektes? Das liebt das literaturverwöhnte Publikum doch so. Das Gewissen gibt keine Ruhe. Ist es überhaupt angebracht, in Zeiten von Krieg, tödlichen Pandemien und all der Fake News drumherum einen lustigen, provokativen Text zum Beispiel über Flüchtlinge zu schreiben? Ich meine, ich war ja selbst mal Flüchtling und ich schreibe ja über mich. Ist das egozentrisch oder ist das Narzissmus? Könnte ja auch nur Sicherheit sein. Wenn ich über mich schreibe, dann eh nur, weil ich Urheberrechtsverletzungen aus dem Weg gehen will. Aus juristischer Sicht sichere ich mich also mit einem Ego-Trip nur ab. Dann plagt mich wieder mein Gewissen. Bin ich zu albern? Sollte ich versuchen, meinen Humor anspruchsvoller zu gestalten? Bin ich zu unpolitisch? Bin ich zu politisch? Ja, was bin ich überhaupt? Wenn ich in meine Fantasie in mich hineinzoome, dann sehe ich Moleküle. Weiter kann meine Fantasie leider noch nicht zoomen. Ich wollte das vielleicht mal lernen, aber erstmal zumindest auf die atomare Ebene zu zoomen und dann mal sehen, wie sehr mich das inspiriert. Vielleicht kommen die guten Ideen jetzt. Ach nee, ich sollte lieber versuchen, weiter zu zoomen. Bis zu den Elementarteilchen. Aber die hat ja noch nie jemand gesehen. Noch nicht mal das stärkste Mikroskop kann sie visuell einfangen, weil sie so klein sind. Deren Form muss ich mir also vorstellen. Atome sehen aus wie Planetensysteme, das wissen wir ja. Vielleicht sind es ja sogar welche und jedes davon hat auch eine Erde. Ob ich darüber schreiben sollte? Aber haben das nicht schon so viele Autoren und Autorinnen gemacht? Ich könnte auch noch viel tiefer in den Mikrokosmos eintauchen und über Strings philosophieren. Denn die sollen schließlich kleiner als Elementarteilchen sein. Sind Strings nicht auch Unterwäsche? Mein inneres Brainstorming sagt mir, ich könnte etwas Albernes über den Unterschied zwischen Unterwäsche und Mikrokosmos schreiben. Aber das könnte zu albern werden. Oh Mann, ich brauche jetzt sofort ein Thema. Das Publikum will ja schon heute Abend etwas Neues von mir hören. Wie wäre es, wenn ich jetzt einfach nur meine Gedankengänge, die ich hier gerade aufschreibe, vorlese? Ich könnte den Text ja Brainstorming nennen. Ehrliches Brainstorming. Gibt es darüber überhaupt schon Texte? Bestimmt. Immer wenn du etwas schreibst, was nicht eine Anekdote aus deinem Leben ist, gibt es das schon. Im Musikstudium, genauer gesagt im Tonsatzseminar, hatte ein Professor mal gesagt, dass Mozart und Beethoven schon alles aus der temperierten Stimmung rausgeholt hatten und dass sich deswegen kein Komponist mehr die Mühe machen muss, etwas Neues in der Stimmung zu komponieren. Doch dann höre ich die Titelmelodie von den Simpsons oder von Succession und denke, das stimmt nicht so ganz. Und so funktioniert das doch auch mit dem Schreiben. Alle Buchstaben wurden doch schon in allen möglichen Varianten genutzt. Nach dieser Logik wäre doch bei Goethe und Schiller schon Schluss gewesen. Also ist auch hier Schluss. Das war der ganze Text. Ja, so Texte schreibt man. So, okay, so, ich würde sagen, wir rappen jetzt mal. Danke, Ruth, dass du da warst. Ich mache das jetzt voll professionell langsam. Ne?
Ja, hier, vielen Dank, Ruth, für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, hat mir großen Spaß gemacht.
Ach, sehr gut, ja, danke schön. Das ja, sagen sie jetzt alle immer, ne, zum Schluss.
So. Ja, hat mir das sagen ja alle, aber ich meine es auch ehrlich.
Ja, du bist ja auch hier geblieben, du bist ja auch nicht so schnell weggegangen.
Ja, nee.
So, okay, es gibt jetzt keinen Abschiedssong. Ich habe hier übrigens den Abschiedssong, hat mir Tube mal aufgeschrieben.
Ach toll, wollen wir den nicht singen?
Naja, nein.
Doch, den wollten wir aber spontan danach jetzt noch singen.
Den können wir so für uns
privat
singen.
Privat, ja, bitte möchte ich gerne.
Privat, dann nehme ich die Gitarre ja. Und dann singen wir den ja, nochmal. Ja. Weil Ruth Herzberg und auch ich, wir lieben den Abschlusssong von LSD, Liebe statt Drogen tatsächlich, genau. Den wir jetzt schon beide seit über 20 Jahren kennen.
Ja, aber jetzt machen wir einen offiziellen Schluss. Ne?
Aber wir machen, es gibt hier keinen Schlusssong. So. Vielleicht gibt es irgendwie...
Schluss.
Wir machen jetzt den offiziellen Schluss, genau. Und zwar, wie macht man sowas? Weil ich bin ja weder Radiomoderator noch irgendwas.
Nee, du sagst, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, habe ich doch schon gesagt. Tschüss, Ruth.
Tschüss,
schön, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Danke.
So, also, liebes Publikum, heute war bei mir Ruth Herzberg, eine Autorin, die Autorin von zwei Romanen.
Von zwei Romanen, genau. Ich kann das noch, darf
genau,
ich sagen.
Erst noch ein bisschen Eigenwerbung für Eigenwerbung Ruth, wenn sie schon mal hier ist.
Ganz genau. Also, mein nächster Roman, der heißt Die aktuelle Situation, erscheint am, es hat sich heute alles erst rausgestellt, deswegen ist ganz brand new die Info, er erscheint am 12. Juni, Buchvorstellung ist am 29. Juni in der Brotfabrik. Ja, also mein erster Roman hieß, wie man mit einem Mann unglücklich wird, und das ist ein super Buch, das haben wir ja schon irgendwie angedeutet vorhin. Und genau, und mein zweites Buch erscheint am 12. Juni und die Buchvorstellung ist am 29. Juni in der Brotfabrik. Und mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Tschüss. Genau.
Sehr gut. Okay, dann sage ich jetzt auch tschüss. Es gibt jetzt noch ein bisschen Musik. Ich werde jetzt irgendwie irgendwas rauskramen und irgendwas von mir nochmal hier vorspielen.
Mach doch mal den Song mit dem, hier mit dem...
Welchen Song?
Na, mit dem Elena, mit dem...
Ach so, mit dem kleinen Schneebesen.
Ja, der ist so witzig.
Den habe ich ja heute nochmal tatsächlich fürs Radio nochmal neu gemischt, weil der soll ja auf meinem zweiten Album rauskommen. Ich habe ja noch dieses Projekt Pan Rich, also Pan auf Tschechisch heißt ja Herr.
Genau, ne?
Herr Tau ist Pantau,
ja.
Pantau ist Herr Tau und Pan Rich heißt eigentlich Herr Rich. Hatte meine Ex-Freundin Steffi hatte die Idee dazu gehabt, weil früher hieß ich ja Mr. Rich.
Die Pan Rich ist super, finde ich auch gut. Mach mal Elena.
Ja, ich suche es ja gerade, aber ich habe es ja heute, ich habe hier die neueste.
Elena Schulzenbach.
Elena Schulzenbach.
Genau.
Ein Namen, den es gar nicht gibt tatsächlich. Yeah. Ich habe es mal gegoogelt. Nicht, ne? Es gibt einen Schulzenbach irgendwo in Österreich, ja, aber es gibt es nicht als Nachnamen.
Ach cool.
Und das war eine total spontane Idee, weil ich dachte so, ich mache irgendwas total Bescheuertes. Es soll auch deutsch sein oder so, ne?
Das ist super lustig,
Okay. Und das ist eigentlich eine alte Geschichte von mir.
Ich kann es schon auswendig.
Du kannst es schon auswendig.
I'm so in love.
Wieso
so
kannst du das schon?
Ich kann Elena Schulzenbach.
Ja, das
weil
stimmt.
Es so durchgedreht ist.
Ja, aber ich kann es ja selbst gar nicht
total
machen.
Du kannst,
ich muss dann mal so gucken, wo ich das...
Das ist schon ein Ohrwurm. Das ist auch total psycho, ne? Das lässt echt tief blicken. Eigentlich total, darfst du eigentlich gar nicht vorspielen. Das Video, das ist alles total psycho, aber...
Nein, so psycho ist es nicht. Es handelt von einem kleinen Schneebesen, der sich in die Frau verliebt, die ihn gekauft hatte.
Ja, aber das Video auch hatte. Und alles, Alter, das ist total durchgeknallt. Aber,
ja, das ist so typisch ich, das ist einfach ja, so nur so eine easy du. Geschichte. So.
Ja, aber meine Güte.
Okay, hier, das ist der Radio-Edit, aber das kommt eigentlich erst auf dem neuen Album, deswegen, es wird ja niemand jetzt hören, aber wir können ja mal kurz reinhören. Ich höre dich, du hörst mich auch.
Girl. Her name was Elena Schulzenbach. Little Risk has fallen in love with her. I'm so in love with Elena. I'm so in love. Will she ever notice him? Will she ever touch him?
Das ist die Radioversion. Das Mikro sprechen, wenn die Musik was hört.
The little Risk didn't know yet that there was another man called Frank. Her tongue tried the door. The creep.
Oh, Eleanor Schulzenbach, put him into a dishwasher and close the door. The little whisk made new friends here. All the dishes from the Schulzenbach kitchen. They told him that soon that place will turn into fun. But there was a writing on the back of the whisk. Spoon and knife had a closer look at this. The whisk was not dishwasher safe. Stop the engine, please help. Stop the engine, stop the engine. Guy, but he stepped on the wrist. The mangled wrist was now scrapped.
Oh no.
Eleanor threw him into the blue trash bin.
I think he's gone.
And then she kissed Frank.
I'm so in love. I'm so in love. I'm so in love with Eleanor. I'm so in love.
There lived an old newspaper in the trash bin. She it knew plenty things about life and death and stuff. Newspaper was scared of the end of everything. That it was right here in the trash bin. The end for the little whisk and also for him. The next day was a nice day. The sun was shining but the whisk was dead. Frank Johnson had a surprise for his new love. For beautiful Eleanor Schulzenbach. Frank told Eleanor to close her eyes. She felt something special and got goosebumps. That's because Frank took the whisk from the bin and turned him into a pleasing device. Frank made a head massager out of the whisk for Eleanor Schulzenbach. Beautiful Eleanor was so happy. She said the whisk will be forever mine. That was the story of the little whisk. He's been bought by a beautiful girl. Her name was Eleanor Schulzenbach. Little whisk has fallen in love with her.
I'm so in love. I'm so in love. I'm so in love.
Ja, das war jetzt die Radioversion, die eigentlich noch kein Mensch kennen soll, aber jetzt ist sie auf diesem Podcast drauf. Aber so kann ich auch Werbung machen für mein anderes Projekt, das heißt Pan Rich, kann man auf Spotify, auf Apple, auf eigentlich überall. Aber wobei lieber überall anders als bei Spotify, weil dann verdiene ich auch wenigstens ein bisschen Geld damit, weil auf Spotify verdient man wirklich gar nichts damit. So, naja, ein paar Cent. Ich glaube, ich habe für mein erstes Album 4 Euro verdient oder so, bei 100.000 insgesamt Plays oder so.
Ja. 4 Euro ist schon auch, darf man nicht verachten, ne?
Ja, na gut, so, gut. Wir rappen das jetzt hier ab. So, es war schön, dass du hier warst. Und das nächste Mal mal gucken. Arne hat, glaube ich, zugesagt, dass er als nächstes kommt in der dritten Folge.
Ja, schön für dich.
Arne
für
oder dich. Spider.
Viele Grüße an die beiden, ne?
Ja,
an
ich glaube, ich weiß auch nicht, wer kommt, aber ich werde die jetzt nochmal fragen. Ich gehe am Sonntag vielleicht nochmal in die Bites, obwohl ich weiß gar nicht, ob da was ist. Dann werde ich nochmal quatschen oder am Dienstag nochmal zur LSD. Und dann sage ich allen schöne Grüße von
genau,
Ruth.
Bitte. Ja.
Werde den alle den Podcast zeigen, so, dann können sie die Grüße sich nochmal selbst anhören. Also ja, sag genau. Nochmal schöne Grüße.
Ja, schöne Grüße, Arne. Schöne Grüße, Spider. Hallo.
Ja, und auch an Uli und auch an Ivo und auch an Michael und an Jacinda.
An Jacinda auch. Ja, warum Jacinda? Ist sie auch da?
Nee, eigentlich nicht. Aber die war letztens bei, in der Beiz war sie letztens, also bei der Reformbühne war sie letztens Gast.
Nee, dann auch an sie.
Gästin.
Also natürlich. Ich habe ja auch bald eine Lesung mit Jacinda sogar, fällt mir ein.
Ja, ich weiß, ja.
Stimmt, weißt du, ach so, ja, dann.
Ja, natürlich.
Hat sie erzählt, wie weißt du das?
Was denn?
Nein, das mit Jacinta, nee, ich habe ja bald mit ihr.
Ach, bald, nee, das hat sie nicht, nein, nee, nein, das weiß ich nicht. Nee,
ich hatte auch, aber ich werde auch nein, wieder eine haben.
Nein, ihr hattet ja dieses Schuld und Bühne gemacht.
Genau, mal nee, aber ich werde auch wieder eine haben.
Ah, alles klar, bald, sehr gut. Ja. So, ich muss jetzt aufs Klo, deswegen machen wir jetzt Schluss, ich bin hier derjenige, der hier alles macht und aufnimmt und deswegen... Pinkelpause, bisschen Musik und tschüss, bis zur nächsten Folge. Das war Folge 2 von Powei Podcast oder was auch immer, der virtuellen Berliner Lesebühne in Berlin.
In Berlin.
Genau. In Berlin. Das ist gut. Okay, so, tschüss.
Tschüss.
So, das war Powei Podcast oder was auch immer. Heute zweite Folge mit Ruth Herzberg. Die nächste Folge gibt es irgendwann und dann mal sehen, wer sich bereit erklärt, hier bei mir auf diesen Platz zu nehmen. Und wenn ihr die Geschichte hören wollt über den Bunker und das Wild Trash Fast Food in der Torstraße, dann braucht ihr ein Passwort dafür. Dieses Passwort findet ihr sehr leicht raus, aber nur, wenn ihr die erste Folge dieser Podcast-Serie kennt. Und zwar gibt es im ersten Text, den ich in der ersten Folge lese, eine Triggerwarnung. Diese Triggerwarnung gibt es wegen eines bestimmten Wortes oder eines bestimmten Begriffes. Und genau dieser Begriff wird hier gesucht. Alles klein und alles zusammengeschrieben. Dieser Begriff besteht aus 3 Wörtern. Wer die erste Folge nicht kennt, wird das Passwort jetzt auch nicht kennen. Deswegen kommt auf die Lesebühnen und kauft euch die erste Folge auf einem USB-Stick.